Die Diskussion wäre jetzt schon für mich zu Ende. Für mich ist Mac Jones der Mann. Ne? Ich werde mich jetzt schon hinsetzen. Brock Purdy, die Geschichte ist vorbei. Und wenn wir hier über Business reden oder wenn wir über eine Liga reden, wo es um Erfolge geht, dann muss ich ganz, also ich mag den auch. Ich fand die Geschichte um den Brock Purdy, der ist so super sympathisch, also der kommt so super sympathisch rüber. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber wenn ich die Stats anschaue und ich bin dann noch dazu ein bisschen Typ, der Frame-affin ist und der Frame von Brock Purdy, der also spricht nicht für ihn.
Bei mir in den Teams encourage ich das. Also ich sage, macht euer Ding, aber niemals über das Interesse des Teams. Weil du an deinen Aktionen hängen natürlich auch, wenn du zum Beispiel Flaggen bekommen für Celebration, ist ein Problem, weil es alle trifft. Den Ball vor der Endzone verlieren oder aus der Hand geschlagen bekommen, weil man nicht finisht, trifft alle, nicht nur dich. Und das ist immer, was ich sage, wenn sobald es uns alle betrifft, dann bin ich da nicht okay mit.
Wenn wir mal den Peyton Manning mit seinem Bruder vergleichen, hat mir am Eli Manning immer gefallen, der hat so frisch aufgespielt. Der sah immer aus wie so ein Highschool-Kid, der einfach Football spielt. Und der Peyton war ja immer komplett konzentriert und der hat das alles gelesen und wusste immer Bescheid. Und der Eli, der sah dann manchmal so aus, als würde er einfach darauf gehen und jetzt spiele ich einfach mal.
Footballerei hautnah. Der deutsche NFL Deep Talk.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Footballerei hautnah, der Deep Talk über die NFL mit unseren zwei Coaches. Immer schön, Martin, dass du da bist.
Ja, schön. Ja, eben schön, wenn ich mit euch zusammen sein kann. Ne?
Das freut uns sehr. Und Schuan, du bist auch wieder da und in ganz neuer Optik. Alles schwarz, man sieht sehr viel Tirol hinter dir. Bist du gut angekommen?
Gut angekommen in den Bergen und freue mich jetzt, dass ich mal den Podcast mal aus einer anderen Umgebung, anderem Flair machen kann. Aber ja, bin gut angekommen und auch schon wieder sehr,
sehr, sehr gut. Ich habe gedacht, wir sehen mal Berge dann.
Kamera raushalten, also, aber ich kann auf die Nordkette schauen, die ist atemberaubend, also können wir ja mal machen irgendwann.
Genau. Ich finde, du musst uns auch irgendwann einladen dahin. Ich möchte ein Spiel der Tirol Raiders gucken. Ich meine, die Las Vegas Raiders habe ich dieses Jahr schon gesehen. Vielleicht sind es jetzt einfach die Tirol Raiders dran.
Ja, gerne.
Ich bringe den Raiders auch Glück übrigens, Schuan. Also sie haben ja gewonnen.
Immer eine Reise wert, Tirol. Immer eine Reise wert.
Das ist so.
Sehr schön. Lass uns gerne anfangen. Und ich glaube, ich habe gar nicht so viel News. Ich habe aber eine Frage der Woche mitgenommen. Und ich gehe direkt um einen Spieler, und zwar Baker Mayfield. Ich finde es sehr sensationell. Ich habe eine Frage von der Community gekriegt. Also ihr könnt mir gerne schreiben, ihr könnt der Footballerei gerne schreiben, auch Schuan und Martin auf Instagram idealerweise, beziehungsweise auch auf Spotify. Wenn ihr Fragen habt, die wir beantworten sollen, nehmen wir die sehr, sehr gerne mit. Kann Baker Mayfield MVP werden, kam da rein. Und Schuan, da fragt jemand erstes, wie siehst du das? Wie gut ist Baker Mayfield wirklich? Ist er schon auf dem Niveau?
Also wenn man die Entwicklung sich anschaut von Baker, ist man schon geneigt zu glauben daran, dass der Junge das schafft. Also ich bin großer Baker Mayfield-Fan. Ich finde, der macht einen tollen Job bei den Buccaneers in Tampa. Und der wird immer besser. Und er ist einfach ein absoluter Garant für den Erfolg, den die haben in Tampa. Ganz wichtige Person. Du merkst bei ihm, dass er der Difference-Maker ist. Der zieht die Mannschaft mit. Also ich hätte da kein Problem mit, wenn der weiter so arbeitet, auf diesem hohen Level spielt und auch mal diese Crucial Plays gewinnt und die Games, die Engdinger macht, was er ja kann. Na klar, warum soll Baker Mayfield das nicht schaffen?
Martin, wie siehst du das?
Ähnlich. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, dass gerade auf der Position der Quarterbacks es eben so wichtig ist, dass dein Environment stimmt. Und wenn das passt, wenn du da fittest oder das matcht, wie man heute sagt, dann wachsen diese Spiele über sich hinaus und können ihre ganzen Potenziale abrufen. Und bei Baker Mayfield sieht man, welchen Spaß der beim Spiel hat, dass das alles passt, dass das gut ist. Und wenn du dieses Umfeld hast, dann kannst du auch sicherlich alle Potenziale nutzen. Und da gibt es ganz viele Quarterbacks oder Spieler generell, die MVPs werden können. Und wenn da alles eben ein Puzzlestein zum anderen passt, dann ist Baker Mayfield bestimmt jemand, der es werden kann.
Sehr spannend. Ich glaube, am Ende eine Personalie, die immer noch sehr, sehr viele Leute zu sehr unterschiedlichen Meinungen bringt. Also da gibt es sehr viele Menschen, die ihn immer noch nicht mögen, die vielleicht auch die Misserfolge der Vergangenheit gerade bei den Cleveland Browns irgendwie in Erinnerung haben und gleichzeitig, also da so ein bisschen, der war ja schon als Bust irgendwie verkauft und ich finde das schön, wie der seine Story gerade einfach umändert und umbaut und gestern mit den Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle gewonnen, fand ich auch überraschend, 38-35, Baker mit fast 380 Yards, das war schon wieder eine beeindruckende Performance für mich, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde das unfassbar, wie Emeka Egbuka, der neue Wide Receiver, der also Mike Evans eigentlich vergessen macht, direkt in seiner ersten Saison, oder? Schuan, ist das schon ein Typ, der könnte zum riesigen Superstar werden, oder?
Ich glaube, der ist auf dem Weg dahin. Wir haben ja schon die Wochen davor darüber gesprochen, dass der Junge wahnsinnig auffällt als ein Rookie, der sich nicht verhält wie ein Rookie. Also der harmoniert sehr mit Baker und ich glaube, das ist eine Offenbarung im Moment und jemand, der die Fahne hochhält und jemand, der ein Garant ist dafür, dass die weiterhin erfolgreich Football spielen. Also der ist wahnsinnig wichtig in seiner Art, wie er spielt. Der Vertical Stretch, der ist ja nun auch noch ein junger, sehr, sehr athletischer Spieler und mit gesegnet mit super sicheren Händen. Also mir gefällt der sehr, sehr gut.
Ja, total spannend. Ich würde einmal weiter durchgehen. San Francisco am Freitagmorgen bzw. Donnerstagabend, Nacht, US-Zeit schon gegen die Rams. 26-23 in der Overtime gewonnen. Glaube ich, ein unfassbar spannendes Spiel. Sehr beeindruckend, wie Mac Jones aufgetreten. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Dann hatten wir die Vikings in Cleveland. Gewinn 21-17. Auch wieder so eine Defensivschlacht am Ende. Carson Wentz, glaube ich, stark angeschlagen. Dann trotzdem gespielt. Spannend zu sehen, wie Justin Jefferson da auch unglaublich eine Rolle gespielt hat. Aber auch der Running Back Rookie Quinshon Judkins, 110 Yards, unfassbare Leistung. Dann die Raiders in Indianapolis und die Colts haben wirklich kurzen Prozess gemacht, 40-6. Wir sprechen gleich nochmal über die. Das war sehr, sehr beeindruckend, das Spiel, was für eine Leistung da am Ende dann in Indianapolis aktuell abgerufen werden kann. Die Giants in New Orleans, 26-14 untergegangen. Spencer Rattler mit seinem ersten Sieg, auch das eine der ganz großen Überraschungen. Über Überraschungen reden wir auch nochmal. Dann die Cowboys bei den Jets gewinnen 37-22. Schuhe, hast dich gefreut, oder?
Sehr, sehr gefreut, weil sie sich dieser unangenehmen Aufgabe entledigt haben und das haben sie ganz gut gemacht und mir hat auch Dak Prescott gut gefallen und ich fand es gut. Ich fand es gut, ich fand, dass sie es gut gemacht haben und die Jets haben echt ein Problem.
Jets haben ein Problem, weil wenn wir gerade eben schon über MVP reden, ich habe in der Sendung am letzten Dienstag im Experiment gesagt, für mich ist Dak Prescott eigentlich aktuell fast MVP-Favorit mit Josh Allen zusammen. Was der abliefert an Yards, wenn man sich anguckt, der hat seinen wichtigsten Receiver verloren, liefert trotzdem unfassbare Spiele. Martin, du hast gerade ein bisschen geschockt geguckt. Siehst du anders? Da siehst du ihn
ja,
noch nicht?
Ja, sehe ich ihn noch nicht. Nee, sehe ich ihn echt noch nicht. Ich bin da eher bei Jones von den Colts, den sehe ich da jetzt gerade ganz vorne dran und da eher, also ich sehe da eher noch Mayfield als jetzt Prescott, aber.
Naja, wenn man sich so anguckt, wer die meisten Yards geworfen hat, aktuell 3.356 Passing Yards von Dak Prescott, hat 3 Interceptions schon über 10 Touchdowns. Also es ist eben schon echt beeindruckend, was der für Zahlen runterliefert. Ob das dann sozusagen am Ende reicht, glaube ich, das sehen wir ja eh. Es kann sich auch so viel passieren, bis die Saison vorbei ist. Aber ich finde zumindest, der liefert, und der hat in den letzten Jahren schon einfach unfassbare, zumindest statistisch absurde Situationen abgeliefert. Und ich glaube, das sieht dieses Jahr auch wieder ganz gut aus. Also ich war wirklich positiv überrascht. Passes completes, Pass Attempts und so weiter. Passing Yards hat ihn Matthew Stafford jetzt, glaube ich, überholt. Aber das ist schon, war schon beeindruckend bis letzte Woche. Diese Woche ein bisschen ruhiger, aber das liegt auch daran, dass das Spiel so klar war und sie am Ende keine großen Probleme hatten. Gehen wir weiter durch.
Er hat für 4 Touchdowns gewonnen.
Aber nicht nur so viel Passing Yards. Also er hat am Ende kürzer.
237, ja. Aber
das ist für auch, ihn ja, also er ja, war fast 300 im Schnitt. Von daher war es jetzt leider ein Negativtrend, Schuhan.
Das stimmt. Javonte Williams, der Running Back, gefällt mir auch ganz gut. Haben sie gut eingesetzt. Auch jemand, der mir auffällt als jemand, der hat ja auch 135 Yards Rushing. Also das ist schon gut.
Und hat euch Ryan Flournoy davor irgendwas gesagt? Receiving Leader? War so einer, der kommt jetzt, wo CeeDee Lamb nicht da ist, aber also Nummer 19, musste ich schon mal dreimal nachgucken, wer das ist.
Ja, Southeast Missouri im College gewesen.
6-Runden-Pick, 224, genau.
6'1", 200 Pfund, nicht mal kein mächtiger Kerl. Nee. Macht er gut.
1,85, 90 Kilo für alle, die Metriken aus den USA nicht im Kopf haben.
Ach, komm mal. Die muss man kennen.
Sehr, sehr, sehr schön. Genau, lass uns so gerne weitergehen. Auch das war für mich eine riesige Überraschung. Die Denver Broncos gewinnen in Philadelphia im Lincoln Field 21-17. Glaube ich, aus dem Nichts kommen, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Carolina gewinnt zu Hause gegen die Miami Dolphins 27-24. Nächste Überraschung, wieder ein Team, was sozusagen den ohne Sieg sein, dann, also wir hätten das ja lange uns erwarten können. Die sehen immer besser aus, finde ich. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann vielleicht der krasseste Ergebnis, die Houston Texans, die sahen bisher auch nicht gut aus, haben nicht viel gewonnen bisher und gewinnen 44-10 gegen die Baltimore Ravens. Wir müssen gleich über die Baltimore Ravens Defense sprechen, weil, also schon, das musst du mir mal erklären, wie ein so hoch dotiertes, so gut besetztes Team so beschissen spielen kann. dann gewinnen die Tennessee Titans in dem chaotischsten Spiel des Jahres. Ich glaube, das wird auch nicht besser werden. 22-21 gegen die Arizona Cardinals. Die hätten dieses Spiel nicht mehr verlieren dürfen. Müssen wir auch gleich drüber sprechen. Und dann Tampa Bay, haben wir gerade schon gesagt, 38-35 gegen Seattle. Die Bengals machen weiter, wie ihr das angekündigt habt, ohne Joe Burrow. Da bringt auch einen Jake Browning nichts. 37-24 verloren gegen die Detroit Lions. Und die Chargers am Ende chancenlos. Sie sind gut gestartet, am Ende chancenlos 27-10 gegen Jaden Daniels, der zurück ist, und Jacari Cross K. Merritt, den viele als Running Back vor der Saison in Fantasy schon auf dem Schirm hatten, hat, glaube ich, sein Breakout-Game gemacht. 111 Yards, 2 Touchdowns. Sehr beeindruckend. Für mich aber, und damit möchte ich gerne starten, in der Detailanalyse, in dem Deep Talk, den wir machen, mit dem Sunday Night Football Game New England Patriots at Buffalo Bills. Marty, du hast von Anfang an auf die Patriots Mike Vrabel gesagt, ich sehe da Lächeln. Jetzt endlich so mehr oder weniger das große Spiel, wo die gezeigt haben, zu was sie fähig sind, oder? 23-20 gegen die Bills gewonnen. Glaube ich, größter Upset dann am Ende des Wochenendes. Drake May, 273 Yards. Stephon Diggs ist gegen sein Ex-Team. Ich glaube, da hatte er noch ein bisschen was offen. Das war wirklich ein Revenge-Game aus meiner Sicht. 146 Yards, war immer anspielbar gefühlt. Waren das die Patriots, die du vor der Saison gesehen hast, Martin?
Ja, ich glaube, wir kommen jetzt dahin. Also wir kommen jetzt da an diese Handschrift, ne, was ich immer sagte, die der Trainer jetzt eben so sich erarbeitet, und man muss dann eben die Geduld haben. Und hier sieht man ganz deutlich, dass sich die Geduld lohnt, wenn du dann eben jemanden hast, der diese Mannschaft abholt, der sie mitnimmt und ihnen die Angst vorm Erfolg nimmt. Denn spielen können die alle. Und wenn ich das Spiel jetzt mal so, also beim Anschauen habe ich mir gedacht, ja, da ist jetzt Struktur drin, da ist Struktur, da ist Feuer, die Verteidigung, die wissen, was sie tun, die laufen hin und die wissen, dass sie es können. Also ich habe so einen Eindruck, du spürst, die Spieler haben diesen Vibe, wir können gewinnen. Und den darfst du natürlich jetzt nicht mehr verlieren. Der Faden ist noch dünn, sehr dünn. Das kann auch wieder ganz blöd in die Hose gehen. Aber wenn du die Bills schlägst, dann hast du schon eine ganz stolze Brust vor dir herzutragen. Und wenn sie das halten können und mit diesem Selbstbewusstsein die weiteren Spiele machen, und selbstbewusst haben sie gespielt. Also auch May hat brutal selbstbewusst gespielt, finde ich. Der hat sich da überhaupt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Egal was war, in jeder Situation hat das Spiel gemanagt. Muss ich sagen, es war wirklich gut. Hat mir gut gefallen.
Für mich sah der aus wie Tom Brady zeitweise. Ich habe mal ein bisschen ganz kurz hingeguckt und du hast so mal gefühlt, wie das aussah. Und es ist ja, also der sah vom Typus, von der Art, wie er dieses Spiel dirigiert hat, hatte ich ein bisschen Vibes wie Tom Brady. Kann das sein?
ob ich jetzt so weit gehen möchte, weiß ich nicht. Aber ja, er hat super gemanagt. Er hat dirigiert, er hat gewusst, wo die Schwächen sind der Bills, hat seine Leute entsprechend eingesetzt. Und dann darf man aber nicht vergessen, eine bärenstarke Defense. Also die Defense war schon auch stark, ne? Trotz der 20 Punkte, das ist schon eine Nummer gegen Josh Allen.
Genau, Schuhan, du bist unser Defensivexperte und da nochmal tiefer drin. Für mich war das eine unglaublich aggressive Defense. Also das tat weh, man merkte, dass die Bills eigentlich Angst hatten, dass sie jetzt den nächsten Hit bekommen. Ist das Mike Vrabel?
Absolut, ich denke, das ist immer deine Mannschaft spiegelt immer so ein bisschen die Handschrift des Headcoaches wieder. Also das ist bekannt im Football. Es gibt Mannschaften, die sind sehr diszipliniert. Das ist dann immer auch eine Handschrift vom Coach. Aber ich finde schon, dass die Defense der Patriots, das war aber auch eine Sache, die wir gesagt haben, wenn es einen Lichtblick gibt bei den Patriots zu Beginn der Saison, dann war es eben doch die Defense. Weil am Ende des Tages war Drake May und die Offense noch so ein bisschen so eine Wundertüte. Aber ja, du siehst eben auch, dass du mit der, aber die Offense muss ja auch in irgendeiner Weise funktioniert haben, weil die Bills haben ja auch eine sehr gute Defense und das darf man nicht vergessen. Und sie haben ja den Sieg sich erarbeitet mit nur 71 Yards Rushing, die Patriots. Also das heißt, das Laufspiel war nicht der Faktor bei den Patriots. Ich glaube, das Passing-Spiel war sehr viel besser mit den Patriots, aber du hast auch die Situation, dass 3 Bälle verloren abgegeben wurden von Buffalo. Du hast eine Interception und 2 Fumble gehabt, die lost haben. Und das ist das Spiel der Turnover. Das sind immer, wir sagen als Trainer sehr gerne, das sind possible scoring situations, also du nimmst eine Possession weg, dann nimmst du 3 Possessions weg, die mit dem du potenziell scoren kannst. Und das ist immer ein Riesenunterschied in dem Sport, dass du eben die Turnover einen Riesenfaktor spielen. Und bei einem Spiel, was 23-20 endet, wenn du 3-mal den Ball abgibst und dir die Möglichkeit raubst, 3-mal Punkte zu machen, dann siehst du, wie sich das am Ende summiert. Ich würde sagen, grundsätzlich mal, sie spielen 10-mal gegeneinander. Ich glaube nicht, dass die Patriots mehr als 2 oder 3-mal das Ding gewinnen. Aber an dem Tag waren sie die Mannschaft, die einfach besser gespielt hat und auch aggressiver. Und vielleicht auch ist so ein bisschen, waren die Bills so ein bisschen in so einem Slump, es gibt ja auch immer diesen Mid-Season-Slump, du bist so ein bisschen in einem Bereich, wo du sagst, okay, wir sind eine coole Truppe, jetzt kommen die Patriots, der Angriff ist nicht wirklich so dolle, gute Defense, aber das werden wir schon durchstehen und dann wirst du überrascht. Ja, also das ist ja dieses Wochenende sowieso ganz schön wild zugegangen in der NFL, was sie natürlich wieder ausmacht, die Liga, dass jeder jeden schlagen kann.
Weißt ihr, wie lange die Buffalo Bills, das ist ein NFL-Rekord, nicht mehr den Turnover-Battle verloren haben in der Regular Season oder in den Playoffs? Habt ihr ein Gefühl?
Nee. Keine Ahnung.
26 Spiele. Das ist wirklich NFL-Rekord. So lange hat das kein Team bisher geschafft. Aber die waren fast zwei Jahre, kein Spiel in der letzten Saison, sie haben trotzdem nicht den Super Bowl gewonnen. Aber haben sie den das finde ich absurd, den Turnover, kann natürlich auch ausgeglichen sein. Aber diese drei Turnover, zwei Fumbles, Keon Coleman mit einem, Josh Allen selbst mit einem und mit der Interception in der Red Zone, auch das tut nochmal doppelt weh gefühlt, ist schon krass. Und was ich beeindruckend fand, und das ist ein bisschen, also deshalb meine ich, da ist ja was passiert durch diese Aggressivität der Patriots. Die haben 8 akzeptierte Penalties nur in der ersten Halbzeit gehabt. Und damit tut man sich ja unfassbar weh. Also das sind ja am Ende dann wirklich Entscheidungen, wo man sagt, hey, also ich kann mir vorstellen, das sind dann eben sowas wie ein False Start, da ist ein Tackle oder ein Guard, der sich zu früh bewegt, weil er eben Angst hat, dass da der Pass Rush kommt. Das sind doch die Fehler, die man dann macht, die auch einen riesigen Unterschied machen, oder?
Auf alle Fälle. Das killt dich bei so einem Spiel. Ne? Aber wie der Schuhan auch sagt, vielleicht waren die Bills jetzt da genau in diesem Rhythmus, ja, okay, die Patriots, die sind jetzt nicht, sind ein durchschnittliches Team und das, da gehen wir schon hin, aber das macht eben auch diese Competitive Balance aus in dieser Liga, dass du das einfach nicht kannst. Du musst hier jedes Spiel ernst nehmen, du musst dich ordentlich vorbereiten und darfst nichts vergessen, weil der Gegner ist immer so gut, dass er dich schlagen kann. Und das war in dem Spiel, finde ich, absolut der Fall, ne?
Definitiv. Aber wenn man so weiter reingeht und das, also das, was ich spannend finde, ist, dass Stephon Diggs so zurückgekommen ist. Das war jetzt aber das zweite Spiel, wo er über 100 Yards hatte. Er hat über 60 Yards after catch gemacht. Wenn man sich den mal anguckt, hättet ihr erwartet, dass der aus seiner Verletzung, und danach hatte er ja noch Themen wie Partys auf Booten mit irgendwelchen komischen Pulver und Frauen, die nicht seine Freundin waren oder Frau waren, wo man dachte, bei dem ist vielleicht die aktive Karriere und die Highlights schon vorbei. Jetzt hat er ein paar Spiele gebraucht, also im ersten Spiel gegen die Raiders habe ich ihm gesehen, da wirkte er noch wie so ein Fremdkörper. Und seit zwei Spielen sieht er wieder aus wie der Stephon Diggs, den wir mal vor langer, langer Zeit bei den Bills und bei den Vikings gesehen haben, oder?
Absolut explosiv. Über 140 Yards, glaube ich, gefangen dieses Spiel. Der kann das ja noch. Der ist ja, jetzt hat er ja nicht verlernt. Also Hauptsache, er darf eben nicht zu sehr auf dem Boot verlungern und dann wird er auch gut sein. Aber der ist ja einer der Top-Receiver der Liga. In dem Umfeld da ist interessant für mich zu sehen, wie er sich bei den Patriots macht, weil wir wissen, dass das noch eine Weile braucht, bis der Angriff da wieder so ein bisschen in die Gänge kommt. Und da hatte ich eher Angst, dass der so jemand ist, der keine Geduld hat, der jetzt sofort will, ich war mir nicht sicher, ob diese Marriage, diese Ehe zwischen Diggs und Patriots funktioniert, aber nach diesem Spiel kann man da schon von ausgehen und die Patriots, die waren eben auch wahnsinnig effektiv, wa? Wenn man überlegt, die haben ja 10 Minuten weniger Ballpossession gehabt, also fast 10 Minuten weniger den Ball in ihren eigenen Reihen, das ist natürlich schon famos, sonst waren sie ja relativ nah beieinander, die Teams. Ja, also du hast die Yards per Play 6 Yards, Total Drives 10, Passing 267 zu 245. Das war alles so eng beieinander, aber Time of Possession, ja, da waren die effektiver, die Patriots.
Haben auch konservative gespielt, ne? Also ich fand die Offense, die ist deswegen gut, bitte versteht mich nicht falsch, die ist deswegen ja nicht schlechter, aber das war so eine handwerkliche Offense, fand ich. Ne? Da war nicht gezaubert und da jetzt probieren wir, sondern da waren die Swings auf die Running Backs, da, also gute Ballverteilung, Lauf, Pass, obwohl es nur 70 Yards Pass waren, aber sie haben die Defense ehrlich gehalten, die musste aufpassen, ob da was kommt oder nicht. Und das war so ein handwerkliches Spiel. Ne? Und das finde ich, also ich persönlich finde sowas ja immer toll. Ich mag sowas dann, wenn du siehst, hey, das ist ein Handwerk, das ist nichts, das ist keine Raketenwissenschaft, sondern da geht es darum, wie baue ich etwas zusammen.
Lass uns gerne auch nochmal über den Quarterback sprechen, Drake May. Also man, ich war letztes Jahr schon begeistert, weil der einfach so Würfe macht. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation gesehen hat, als er sozusagen von dem Defensive Tackle Jones von den Bills so halb getackelt wurde und in dem Moment noch ein Ball irgendwie so auf der rechten Seite rausgelaufen, so ein bisschen gescrambled und wirft den dann und ich dachte, der haut den einfach nur weg, damit er sozusagen jetzt irgendwie nicht gesackt wird und dann landet der bei Stephon Diggs in den Armen und der läuft dann nochmal irgendwie 3, 4, 5 Yards danach und ich dachte, wie hat er den Ball bitte rausgebracht? Das ist ja schon, also da spricht man immer von Mahomes-like, der das ja irgendwie damals in dem Super Bowl gegen die Buccaneers unerfolgreich, aber sehr beeindruckend gemacht hat und genauso war das auch fast, also halb im Tackle den Gegner direkt vor sich und dann den Ball anzubringen über 12 Yards, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Was, Matti, kannst du mal sagen, was macht Drake May für dich aus? Was ist das für ein Typ?
Ja, ich komme immer wieder auf das Gleiche zurück. Wenn sich diese Spieler wohlfühlen, wenn es denen gut geht, dann wächst du über dich hinaus und dann machst du solche Dinge. Wenn der jetzt verhalten wird, wenn der, ich sage jetzt mal einfach von den Coaches zurückgehalten wird, dann kann er das nicht. Aber wenn, das hat mir jetzt im Unterschied, wenn wir mal den Peyton Manning mit seinem Bruder vergleichen, hat mir am Eli Manning immer gefallen, der hat so frisch aufgespielt. Der sah immer aus wie so ein Highschool-Kid, der einfach Football spielt. Und der Peyton war ja immer komplett konzentriert und er hat das alles gelesen und wusste immer Bescheid. Und der Eli, der sah dann manchmal so aus, als würde er einfach darauf gehen und jetzt spiele ich einfach mal. Und so ist es eben wenn du schaffst, so produktiv zu sein, dass dein Quarterback eben diese Mentalität mit an den Tag legt. Und Mahomes macht es ja heute noch und das haben andere genauso gemacht. Dann hast du einfach eine Chance, dass sowas rauskommt, dass der da läuft und dann hat er Bock da drauf und dann findet er auch noch die letzte Möglichkeit, seinen Mitspieler zu finden und bringt den Ball dahin, ob das dann ein Wurf ist, ein Sidearm oder aus dem Fallen einfach so ein Pitch, das ist dann völlig egal, sondern die spielen, die klicken zusammen und haben Spaß an der ganzen Geschichte und ich denke, der May, das sieht man, hat jetzt gerade wirklich einfach Spaß, diese Mannschaft, diese Offense zu führen, die Defense führt er ja nicht, aber diese Offense zu führen und er hat da unglaublich viel Freude eben an dieser Offense zu arbeiten, mitzuarbeiten und das projiziert er auf den Platz und also obwohl ich anders getippt habe, aber ich freue mich für die Patriots, dass das jetzt aufgeht und dass Coach Vrabel da jetzt offensichtlich den Schlüssel gefunden hat und würde mich freuen, wenn die Patriots weiterhin da nach oben arbeiten.
Was mich so ein bisschen überrascht hatte, dass Ramondre Stevenson so einen großen Anteil hatte. Der hat relativ am Anfang direkt einen Fumble gehabt und der ist bekannt dafür, dass er relativ viele Bälle fummelt. Das war letztes Jahr schon so, das ist dieses Jahr schon so. Und dann hat er, glaube ich, Glück gehabt, aus seiner Sicht Glück gehabt, auch für die Patriots am Ende Glück gehabt, dass Antonio Gibson zwar reinkam und sich relativ schnell verletzt hat und dann durfte er doch wieder den Ball kriegen und hat 2 Touchdowns reingelaufen. Schuan, wie gehst du mit solchen, wir kommen ja hinterher nochmal drauf an, Spieler, die, sag ich mal, undiszipliniert den Ball verlieren, die so typische, in Anführungszeichen, Unkonzentriertheitsfehler machen. Wie gehst du mit solchen Spielern um und was würdest du so jemandem sagen, gerade wenn du ihn danach noch brauchst?
Ja, du musst ihn auf alle Fälle, musst die Moral hochhalten. Du kannst jetzt jemanden nicht niedermachen und sozusagen Brücken abbrennen. Das geht nicht. Du musst natürlich immer konstruktiv sein. Du musst natürlich auch rausfinden, was ist das Problem. Das ist manchmal im Spiel ganz kleine Dinge oder es ist ein tiefergreifendes Problem. Also wir sind ja als Trainer auch immer so ein bisschen Psychologen in all unseren Ansätzen, die wir haben. Das wird mehr verlangt, als nur X und O's zu kennen. Aber ich würde da auf alle Fälle ja, das Gespräch suchen und natürlich musst du rausfinden, was bewegt den Jungen, was ist die Problematik. Der hat ja nicht verlernt, Football zu spielen. Der ist ja einfach jemand, der hat eben vielleicht Unachtsamkeit, auch ein bisschen Pech, kann auch manchmal passieren. Schau dir die Ravens an, die rechts und links fummeln. Das ist einfach eine Sache, die passiert einfach mal. Wichtig ist, dass du mit der Situation umgehen kannst und dass du nicht die Kontrolle verlierst über die Situation als Organisation, als Coach und als Spieler. Das muss man alles in Relation setzen. Es ist alles relativ. Du siehst, der kommt wieder und macht 2 Touchdowns, hat zwar bei 7 Carries nur 14 Yards gemacht, aber er hat seine 2 Touchdowns gemacht. Und das spricht dafür, er ist ja ein sehr kräftiger Kerl. Aber du musst sowas aufarbeiten, du musst mit den Jungs darüber reden, du musst es auch relativieren. Ja, die Welt geht nicht unter, wenn du fumbelst. Du musst eben sehen, dass der Junge nicht verkrampft. Ja, das ist manche können so eine Sachen aufarbeiten und dann geht das. Aber es ist sehr, sehr schwer, weil ich habe sehr oft schon erlebt, dass aus dieser Verkrampfung eine Sache kommt, entsteht, die über die ganze Saison geht. Teilweise bis in die nächste Saison, weil die Leute einfach psychologisch dann betreut werden müssen. Die sind einfach, die verlieren den Glauben an sich selber. Ja, weil da hängt ja auch immer viel dran. Du denkst zwar, ist ja der Running Back und der lässt den Ball fallen. Naja, da hängen 53 andere Spieler in der NFL dran oder 52, die da von dir abhängig sind, dass du deinen Job machst. Und das darf man nicht übersehen. Plus den Druck von außen, von den Medien. Also das kann schon echt böse sein. Und da ist wichtig, dass er weiß, wenn er zur Seitenlinie kommt, das ist meine Philosophie, dass wenn er zurück zur Seitenlinie kommt, dass er einen Freund sieht und nicht einen Derwisch, der da ausflippt und sein Feind ist. Ja, da muss man aufpassen. Der weiß schon, was er falsch gemacht hat.
Sehr gut. Lass uns gerne mal drüber sprechen, wo die Patriots jetzt hinkommen können. Die sind jetzt zum ersten Mal vor dem Monday Night Football Game der Chiefs. Die können sozusagen noch an ihnen vorbeiziehen auf Platz 7 des Playoff Race. Und damit wären sie aktuell Stand jetzt in den Playoffs. Ist das realistisch? Nächste Woche gegen die Saints, Martin, da kann man sagen, ist auch ein Sieg möglich. Da haben sie, glaube ich, 3 Spiele auswärts gehabt und kehren zurück ins Jets Stadium nach Foxborough. Aber sind die Patriots plötzlich so ein Kandidat für die Playoffs?
Wenn sie jetzt keine großen Fehler machen, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, Verletzungen, wenn Coach Vrabel dieses Team jetzt auf dieser Welle reiten kann und höher kommt auf die Welle, dann ist da sehr viel möglicher. Also ich sage jetzt bestimmt nicht, dass sie im Halbfinale stehen, aber auch ein Playoff-Platz ist mit sowas möglich und schafft dann, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, schafft dann das Fundament für die nächsten Jahre. Darum geht's denen, denke ich, und darum geht es jetzt gerade bei den Patriots, dass sie nicht wieder eine Saison haben, die ohne Playoffs rauskommen, die eine schwierige Saison ist, eine durchwachsene Saison ist, sondern dass sie jetzt den Weg zeigt in die richtige Richtung haben. Und wenn da nicht viel passiert, sehe ich sie tatsächlich in den Playoffs, ja.
Ist ein weiter Weg. Du hast jetzt die Saints. Die kommen und die Saints haben die Giants geschlagen.
Ja, die sind auch selbstbewusst, aber ich kann mir das vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Patriots gerade als Einheit besser funktionieren als die Saints.
Ja. Naja, aber die Saints mussten
sich... Die haben jetzt die nächsten 3 Gegner, Schuhan. Die Saints, die Titans, die Browns. Das hätte man gesagt, sind 3 der schlechteren Teams dieser Liga. Die können trotzdem gewinnen, das haben wir am Wochenende gesehen. Aber gleichzeitig ist, muss man ehrlicherweise sagen, da gibt es schon Schlimmere. Dann kommen die Falcons, ja, ganz ordentlich. Die Buccaneers, auch sehr stark. Dann die Jets, die Bengals, die Giants. Wieder 3 schwächere Gegner nach so 2 schweren Spielen. Dann kommen die Bills nochmal, die Ravens. Wenn die Weihnachten immer noch so aussehen wie jetzt, dann spielen wir, glaube ich, gerne gegen die. Die Jets nochmal und dann die Dolphins. Ich finde ein positiver Rekord, also ich will mal so durchrechnen, so ein 11-6, 10-7 finde ich jetzt gar nicht so unrealistisch bei dem Schedule.
Nee, finde ich auch nicht.
Wäre ein Ding, wenn sie das schaffen. Also ja. Wäre schon eine Überraschung. Aber ich nochmal, die Saints kommen, die Saints haben sich gegen eine sehr, sehr gute Defense erwehrt. Jetzt am Wochenende haben natürlich die Giants, die sehr, sehr viele Fehler gemacht haben, haben sie trotzdem gewonnen. Ja, Spencer Rattler hat seinen ersten Sieg gehabt und das ist eine Mannschaft, die natürlich jetzt nicht erschrocken sein wird, die Defense der Patriots zu sehen, weil das ist alles sehr, sehr ähnlich und da der Angriff ist eben von der Patriots ist für mich, bis auf den Lichtblick Stephon Diggs, ist das für mich nicht besonders beeindruckend.
Und Hunter Henry?
Ich bin nicht besonders beeindruckt.
Tom Brady übrigens mit Rob Gronkowski neben ihm als den besten Tight End aller Zeiten der Patriots bezeichnet. Fand ich auch sehr amüsant.
Das ist sehr interessant, ja. Aber ich finde eben, dass das leider noch zu schief ist, die Relation zueinander. Offense, Defense bei den Patriots. Aber hey, die sind natürlich gute Coach und die haben hoffentlich diesen Winner-Gen jetzt zurück. Das sieht sehr viel wackeliger bei den Saints aus, finde ich.
Lass uns gerne mal über das Comeback der Underdogs sprechen, Martin. Da kommen wir gleich drauf ein. Klar. Sowohl die Saints, als auch die Panthers, als auch die Titans haben Spiele sehr überraschend gewonnen. Das spricht natürlich, und Schuhan, du hast es letzte Woche, glaube ich, angesprochen, die Qualität in der Liga ist einfach immer hoch und jeder kann jeden schlagen. Dass ein Team zu null rausgeht, ist sehr unwahrscheinlich. Wir haben jetzt in Woche 5 die Situation, dass es kein Team mehr gibt, was ungeschlagen ist. Der Dolphins-Rekord von 1972, 71, das ungeschlagenes Perfect Season, wird es auch diese Saison nicht geknackt werden. Martin, war das für dich überraschend, dass Saints, Panthers, Titans alle Spiele gewinnen? Vielleicht mal unabhängig von den Spielen, aber dass die jetzt auch erfolgreich werden?
Ja, schon. Also ich hätte gedacht, ich habe wirklich geglaubt, dass gerade diese Teams nicht mehr so einfach aus dem Loch rauskommen. Ich habe schon gedacht, dass es dann irgendwann mal so nach 2/3 der Saison werden sie nochmal das ein oder andere Spiel gewinnen, wenn die anderen ersatzgeschwächter sind oder wenn irgendwas passiert oder so. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, also die Titans auf keinen Fall, muss ich sagen. Die haben wir ja, glaube ich, auch schon aus den Playoffs raus, ne? Da hätte ich nicht
sowohl
gedacht,
die Titans als auch die Saints haben wir aus den Playoffs raus und die Panthers noch nicht, aber die Browns zum Beispiel, die ja auch wieder dicht dran waren, ein Spiel zu gewinnen mit der Defense. Also das war ja ein knappes Höschen.
Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass sie gewinnen. Ganz ehrlich, jetzt, ich glaube auch meine Vorausschau war so, ne, dass da keins von diesen Teams
gewinnt. Wollen wir mal die Spiele durchgehen? Wollen wir anfangen? Also weil wir gerade schon bei den Saints waren, die gewinnen gegen die New York Giants, dann am Ende relativ komfortabel mit 26-14. Schuhen, sind die Giants so schwach oder haben die Saints irgendwie dann den Schlüssel gefunden, um besser zu werden?
Na, die haben es ihnen ja so ein bisschen leicht gemacht, die Giants. Die haben ja 3 Turnover wieder gehabt, ein Scattaboo-Fumble zum Touchdown, zurück eine Interception. Da waren ja viele Sachen. Sagen wir so, die Giants haben ihnen ja viele Geschenke gemacht. Das war ja nicht so, dass das jetzt, das war eine enge Kiste und ich fand, dass die Saints jetzt kein Baum ausgerissen haben oder so. Aber wenn du natürlich fumbles und die Defense scoren lässt, dann hast du ein Problem. Und das ist, ja. Das ist das, was passiert ist.
Ich fand das ganz spannend, wie Spencer Rattler ausgerastet ist. Der hat ja einen ganz langen Ball auf Rashid Shaheed geworfen. Übrigens auch jemand, den ich an dem Tag noch aus meinem Fantasy-Lineup rausgenommen habe. Das tat mir hinterher sehr, sehr weh. Und dafür hatte ich den Titans Wide Receiver drin, der, glaube ich, gar nichts gebracht hat. Aber ich fand das absurd, wie der Spencer Rattler wie ein kleines Kind, glaube ich, runtergelaufen ist, hinterher gesagt, das habe die Statistik auch bewiesen, er ist nie in dem Spiel so schnell gelaufen, wie um die Party nach dem, ich glaube, 87-Yards-Touchdown war es, dann mitzugehen, das zeigt schon, dass das Team funktioniert und lebt, oder? Also ich meine, die Reaktion und die Art und Weise, wie die gespielt haben, wir haben ja ein bisschen gedacht, die wären irgendwie die Titans waren dann so am Ende, wo sie eigentlich nicht mehr dran geglaubt haben. Ich hatte bei den Saints jetzt das Gefühl, auch als, ich glaube, Cam Jordan den Fumble gemacht hat, oder den Interception, weiß ich gar nicht mehr, aber da ist der auch total, total positiv ausgerastet. Ist, glaube ich, auch ein Typ, der sehr viel Kultur mitbringt. Das Team der Saints lebt noch, oder, Schuhan?
Ja, und Spencer Rattler ist ja auch jemand, der polarisiert, ja, durch alte Geschichten. Aber ich fand schon, das war, zum Beispiel war das ein Zuckerpass, dieser lange Ball. Das war, also besser kannst du den nicht werfen. Also der hat ja Potenzial ohne Ende, der Junge. Und ich glaube, der ist in einer Situation, wo er mal echt eine Chance kriegt, wo die gar keine Wahl haben, den jetzt noch eine Weile spielen zu lassen. Und dann hoffe ich ja, dass er sich entwickelt, weil talentiert ist er, war er bei Oklahoma, war jemand, der ja auf dem Radar war von den Leuten. Niemand wusste charakterlich, wo er steht. Anscheinend tut er aber dem Team gut. Und ich sehe das, was du siehst. Die sind mit Emotionen dabei. Und die Mannschaft hat natürlich auch super Leadership, ja, innerhalb des Kaders. Und Spencer Rattler ist ein junger Quarterback. Der ist natürlich jemand, der vielleicht auch gar nicht so der Leader innerhalb dieser Mannschaft ist. Ich glaube, das ist mehr so situiert in der Defense. Und die führen den Jungen auch mit und geben ihm die Sicherheit. Aber ich fand zum Beispiel, da waren einige sehr, sehr gute Bälle bei von ihm, auch wie er die Spielzüge verlängert hat. Also der hatte jetzt auch echte Probleme teilweise, auf der Plattform zu bleiben. Der musste dann noch die Plattform ändern. Und das hat er toll gemacht. Also er ist jemand, ich finde, man sieht optisch, dass der immer besser wird und immer mehr aussieht wie ein NFL-Quarterback. Was am Anfang nicht der Fall war. Also der wirkte schon so ein bisschen überfordert. Habe ich nicht mehr das Gefühl.
Martin, das ist ganz spannend. Die New York Giants haben auch als letztes Team gegen die Saints verloren. Letztes Jahr am 8. Dezember. Und das ist das letzte Mal, das war mir auch nicht bewusst, das habe ich, also vielleicht auch einfach, weil sie lange nicht gewonnen haben, dass ihr Locker-Room hinterher zu so einem Party-Disco werden konnte mit irgendwie Rauch, der unten rauskommt und irgendwie bunte LED-Lighting, so ein Club, den sie da gemacht haben. Und das war, also damals haben sie sozusagen in New York gewonnen, das war sozusagen noch später, als sie das letzte Mal angemacht haben, gegen Cleveland, letztes Jahr im November, 17. November. Und dann haben so Spieler gesagt, ja, wir wussten gar nicht mehr, dass das funktioniert und dass die Funktion überhaupt gibt. Ich finde das schon irgendwie schön zu sehen, dass so ein Team, das so negativ irgendwie überall drin ist, wo man das Gefühl hat, am Capspace und an den Verletzungen und also, ich meine, mit Carr hätten die mehr Spiele gewonnen, glaube ich, in dieser Saison schon, da bin ich mir ziemlich sicher, ist es schon einfach, man merkt, dass da irgendwie kulturell noch was passiert. Jetzt ist Kellen Moore ja auch neuer Headcoach bei den Saints. Ist das für so einen Headcoach einfach wichtig, dass der jetzt auch mal was hat, wo er aufbauen kann drauf? Oder wie siehst du sowas? Weil am Ende, also, das Ding könnte ja auch 0-17 ausgehen in der Saison, es sind erster Pick im Draft und das ist viel wichtiger. Aber ich habe das Gefühl, dass da was passiert ist in irgendeiner Form.
Ja, es gibt tausend verschiedene Charaktere als Trainer. Der eine Trainer ist so, der andere ist so, der eine baut mehr auf, der andere versucht, Superstars zusammenzubauen. Das ist in jeder Sportart gleich, das ist unterschiedlich. Aber du hast es vorhin ja gesagt, die Mannschaft lebt und das ist schön zu sehen, dass die Saints leben, also dass da ist Leben drin. Und ich meine, die Geschichte mit der Party zeigt ja, dass die da auf alle Fälle immer noch bereit sind, dazu zu feiern und zu sagen, wir wollen Siege holen. Wir wollen diesen Sieg holen, damit wir danach dann eben auch uns befriedigt und ausgelassen benehmen können. Jeder, glaube ich, der auf dem Gridiron schreitet, möchte gewinnen. Es gibt ja da keinen, der sagt, oh, will ich nicht. Und wenn aber ein Team noch so zusammensteht, dann finde ich das schon eine tolle Sache. Und beim Trainer geht es halt darum, was ist es für ein Charakter? Wir haben viel über den Coach Vrabel gesprochen, der so eben diesen, meiner Meinung nach, diese Energie auf dem Platz mit, auf dem Trainingsplatz mit rüberspringen lässt. Ne? Da willst du nicht gehen, wenn du siehst, dass dein Coach damit rumrennt und rumspielt und macht. Das ist schon eine wichtige Eigenschaft von ihm. Und genauso bei den Saints, die haben einen neuen Trainer und der bringt seinen Charakter und bringt seine Sachen mit rein. Und ich glaube schon, dass das der richtige Trainer jetzt für die Saints ist. Und jetzt müssen die genauso wie die Patriots, die müssen jetzt merken und spüren, dass sie erfolgreich sein können. Und dann kann da bei denen sich auch das nochmal drehen. Aber ich glaube nicht mehr, dass es bei den Saints dieses Jahr klappt.
Und dann auf der anderen Seite vielleicht nochmal einmal über Rookie-Quarterback Jackson Dart, der letzte Woche irgendwie zum Hero, erster Sieg, ja, verändert da was, die Giants wieder auf eine positive Richtung. Und diese Woche dann mit, ja, 3 Turnovern, hast du schon gesagt gehabt, Schuhan, das ist dann am Ende irgendwie hart, der Ball ist ihm einmal aus der Hand gerutscht bei so einem Scramble im dritten Quarter. Das war von Cameron Jordan dann recovered. Aber insgesamt sah man dann doch schon den Rookie. Also auch gerade diese Interception, beide Interceptions Richtung Kool-Aid McKinstry, auch einer der schönsten Namen übrigens, den ich gefreut habe, immer wieder zu hören seit dem Draft. Kool-Aid McKinstry, wie kann man Eltern haben, die einen so nennen? Das ist auch die USA. Aber der fängt gleich 2 Interceptions. Da ist Jackson Dart schon so ein bisschen entzaubert worden, oder, Schuhan?
Ich habe das Gefühl bei Jackson Dart, übrigens Kool-Aid ist ein tolles Getränk, aber Jackson Dart hat eben nach meinem Empfinden versucht der zu doll. Der versucht zu doll, zu hart, und dann wirkt ja toll. Der ist ja wie so ein, ich habe das Gefühl, dass er das wirklich lebt, dieses Anführersein, ich gehe für euch durch die Wand. Und das hat mir so leid getan, dann rennt er los mit dem Ball und es war eine gute Entscheidung, in dem Moment loszurennen und dann flutscht ihm der Ball aus der Hand. Das ist so frustrierend und ich kann mir gut vorstellen, dass er da natürlich, der meint es ja nur gut, das ist ein junger Kerl, der auch die, also er hat eigentlich alles, was man braucht. Er ist hart zu sich selber, er steigt ein in die, ich habe ja Angst um den jungen Mann, habe ich dir ja schon letzte Woche gesagt, dass er jemand ist, wo ich einfach Angst habe, dass er sich wehtut. Aber
der malt sich ja auch mal so an, als würde er in den Krieg gehen, oder?
Macht er auch.
Der läuft ja auch, ne? Der
so ein bisschen niedlich, wie er es macht. Und der war auch wahnsinnig unter Druck. Man muss dazu sagen, 2 Sacks hat er eingesteckt. Übrigens, Spencer Rattler wurde da schadlos gehalten von seiner Offensive Line. Das muss man auch dazu sagen. Und im Vergleich von beiden sieht man aber, dass Rattler noch schon einen Schritt weiter ist als er. Ich finde, Jackson Dart, siehst du den College-Spieler noch an? Du siehst an, dass er zu doll will, ja, wo ihm jemand dann den Ball wegwirft oder eine schlaue Entscheidung trifft, versucht er eben krampfhaft noch irgendwas zu machen. Und das ist so ein bisschen Rookie-Mistake, dass man eben, man muss wissen, wann, wie wir sagen mal sehr gerne, play another down. Ja, also gib dir selbst die Chance, das nächste Play zu machen. Und da ist er mir ein bisschen zu verkrampft in der Hinsicht und will es dann doch alleine meistern. Übrigens auch eine Sache, die Cam Scadaboo an sich hat. Das sind zwei so eine Wilden in dem Angriff, die einerseits natürlich wahnsinnig schön anzusehen sind, dieser Enthusiasmus, diese Art, wie sie einsteigen. Aber da reicht ja eigentlich einer als Trainer. Wenn du 2 davon hast, dann hast du eben Probleme. Und beide haben gefumbelt. Und der von Scadaboo hat besonders weh getan, weil der wurde returned zum Touchdown. Und das sind natürlich Dinge.
Und in der Red Zone. Also ich meine, das ist ja wirklich einmal hin und her 7 Punkte. Also es ist am Ende so ein 14-Punkte-Fumble, wenn man ganz gemein ist.
Ja. Und das ist natürlich dann die Frage, ist das, was du willst als Team? Du hast, der Jackson Dart ist die Zukunft, der ist ein guter, aber ich glaube, der ist noch wahnsinnig weit weg, ein echter NFL-Quarterback zu sein, von den Entscheidungsfindungen, vom Willen und von der Athletik und was er drauf hat, kann er das, aber er muss einfach in der Entscheidungsfindung einfach, ja, noch abgebrühter sein und einfach wissen, wann ist genug.
Ich glaube, der Panthers-Sieg war auch überraschend, aber gegen die Dolphins aber nicht so überraschend wie die Titans. Ich möchte einmal mit euch über dieses Chaos-Spiel sprechen. Das fing eigentlich los mit Mario de Mercado. Hätte Jesse das noch viel schöner Spanisch ausgesprochen, aber der rennt. Also eigentlich ist das Spiel entschieden. Die führen klar und deutlich und er läuft alleine mit dem Ball in die Endzone. Und jetzt haben viele gesagt, hey, der war doch aber schon über der Line und war eigentlich schon drinne. Wieso war das kein Touchdown und was würdet ihr mit so einem Spieler machen?
Mich macht das wahnsinnig, wenn die da dieses vor der Ends. Also ich kann das bis heute nicht verstehen. Und es ist ja letzte Woche schon passiert. Aus Versehen natürlich, da dem Colts Receiver. Aber am Ende des Tages ist das für mich, da raufe ich mir die Haare. Also Katastrophe.
Das musst du machen. Da musst du die Haare raufen. Es geht gar nicht anders.
Da würde ich sauer werden.
Na, es ist ja, diese Woche ist lustigerweise eine Comedy-Sportserie Chad Powers gestartet. Habt ihr das mitbekommen?
Ja.
Weil die startet ja auch damit, das kann man glaube ich erzählen, ohne zu spoilern, dass Chad Powers in einem super wichtigen Championship-Game im College diesen Ball fumbelt und genauso fumbelt, wie wir es jetzt gesehen haben, weil er ihn jubelnd zu früh losgelassen hat. Ich habe das Gefühl, die versuchen jetzt Woche um Woche Werbung für diese Serie zu machen, das ist mein Gefühl.
Ist sehr ähnlich, stimmt. Das ist das.
Ich erinnere mich, mir ist das zweimal passiert, ersten GFL der Saison, schon ganz lange her, ich glaube, das waren
die 90er. Als Spieler oder als Coach?
Nee, als Coach. Hatten wir einen Spieler rekrutiert, Rob Stalls von, ich weiß gar nicht woher, und war ein super Wide Receiver, ist heute Highschool-Trainer, ganz toller Typ auch. Der kam rüber und hat im ersten Spiel an der 10-Yard-Linie hat er gejubelt, hat einen Ball über die Schulter geworfen und hat die Arme hochgerissen. Der ist dann Gott sei Dank out of bounds und wir hatten dann nochmal eine Chance, haben dann gescored, aber da denkst du auch, wow, was geht jetzt ab? Was habe ich denn da rekrutiert? Was ist denn da passiert? Was willst du machen? Also klar bist du sauer, aber ich kann jetzt den Spieler auch nicht gleich zusammenschweißen. Also ich habe es nicht gemacht, ich habe mich einfach nur gewundert. Ich war auch sprachlos, da bist du sprachlos erstmal, ne?
Ich hoffe nur, dass diese Art nicht rüberschwappt nach Europa, dieses den Ball kurz vor der. Also das ist ja. Oregon passiert, das ist ja, da gibt es ja Klassiker im College Football. Und ich für mich ist das, du beraubst dich ja auch deiner tollen Leistung, wenn du so eine Dinge machst. Und ich weiß nicht, ich habe bis heute nicht verstanden, ob das ein Ding ist, was die Kids machen. Ist das jetzt eine. Bereden die das im Instagram? Lass uns mal den Ball kurz vorher, machen die das, ist das ein Hobby oder ich weiß nicht, was das ist. Warum würde man den Ball nicht in die Endzone
sicher? Mein Gefühl ist,
das ist wie, als wenn es ein.
Aber es gibt doch so Receiver, die denken schon an den Yards after Catch, wenn sie, oder den ersten Move, den sie machen, wenn sie den Ball fangen. Und man lernt immer erst fangen und dann sozusagen sich bewegen. Ich fand das ganz spannend, Stefon Diggs, da sah man teilweise, dass er schon den Move gemacht hat, während er den Ball noch gar nicht hatte und damit eben auch Yards after Catch kreiert hat. Aber ich glaube, dass sie kopfmäßig sind sie schon einen Schritt weiter. Die denken, während sie da drauf zulaufen, schon drüber nach, wie sie jetzt jubeln und wie sie feiern. Und ich meine, Demarcado hat sich da hingestellt mit beide Arme nach vorne, als wäre er jetzt irgendwie eine Gottheit. So also ein bisschen Jesus-Figur und hat sich die Zuschauer angejubelt. Und hat dabei vergessen, dass er den Ball noch in die Endzone tragen muss.
Kommt, ja.
Also ich glaube, die sind gedanklich schon einfach zwei Schritte weiter und das ist das Problem.
Ich denke, die Celebration, das ist schon, also das denke ich mir oft bei den Spielen, die Celebration für einen Touchdown, die wird ja immer wilder. Das muss ja immer ausgefallener werden. Das hat beim Fußball schon angefangen. Ne? Die haben auch dann die Eckfahne rausgenommen, dann die Trikot runtergezogen. Und so ist es, denke ich, im Football auch. Wenn du siehst, dann läuft da die Hälfte der Mannschaft hin, dann führen die dann einen Tanz auf. Also das hat eine Bedeutung für diese Spieler.
Die üben das vorher auch.
Die üben das.
Nicht nur alle Fans, sondern die trainieren auch die Celebration.
Genau, da gibt es eine ganz witzige Geschichte. Mein Sohn hat ja auch Football gespielt und der hat auf die haben auch im Fernsehen, hat er mit dem Kumpel dann die Touchdown Celebration angeguckt und überlegt, welche machen sie dann das nächste Mal. Ich habe dann verstanden, visuelles Lernen funktioniert. Gab es
dann Hanselmann Ärger, dass er sagt, ey, sag mal, spinnt ihr, konzentriert euch erstmal auf den Touchdown machen?
Soweit habe ich noch nie gedacht, Daniel. Ich habe gelernt, dass die visuell lernen. Die haben dann diesen, die haben geguckt und dann das übernommen. Also jedes Footballspiel, das du anschaust, lehrt dich etwas. Und das ist schon mal das Positive dabei. Aber es wird immer verrückter. Und wie es halt leider bei so vielen Dingen ist, wenn einer anfängt, wenn das irgendwann mal so Mode wird, dann muss der nächste einen draufsetzen und dann muss wieder einer draufgesetzt werden und dann noch einer. Und ich weiß nicht, wo das dann aufhört, aber das ist natürlich das Problem, dass du halt mehrere Fumbles vor der Endzone haben wirst. Ne? Wird halt in Zukunft passieren.
Und dann doch lieber wie Amon-Ra St. Brown auf dem Helm stehend, oder, Schuan?
Es ist immer auch die Frage, wie sehr dieser Individualismus jetzt erlaubt wird. Da gibt es natürlich auch verschiedene Trainer. Ich bin jemand, der sagt, innerhalb des großen Ganzen sollst du dich verwirklichen als Spieler. Also bei mir in den Teams encourage ich das. Also ich sage, ja, macht euer Ding, aber niemals über das Interesse des Teams. Weil du an deinen Aktionen hängen natürlich auch, wenn du zum Beispiel Flaggen bekommst für Celebration, ist ein Problem, weil es alle trifft. Den Ball vor der Endzone verlieren oder aus der Hand geschlagen bekommen, weil man nicht finisht, ist trifft alle, nicht nur dich. Und das ist immer, was ich sage, wenn sobald es uns alle betrifft, dann bin ich da nicht okay mit. Wenn du aber jetzt natürlich eine besondere Celebration machen willst, um dein Accomplishment zu zelebrieren, habe ich gar kein Problem damit. Mhm. Jeder soll sich, und das ist in der heutigen Zeit sowieso mit Instagram und so, ist das okay. Das ist eben einfach, die Kids sind anders heutzutage. Aber ich glaube immer noch, dass es einen Wert hat zu sagen, dass es um die Gemeinschaft geht, um das Team. Und wenn es dem Team schadet, dann solltest du schon verstehen, dass du das mal runterschrauben solltest. Und das wäre meine Message an so jemanden, weil durch diese Aktion hat er seiner Mannschaft geschadet und den Sieg gekostet. Und das sind eben Dinge, die mich dann wahnsinnig machen. Weil dann nimmst du dich, dann stellst du dich als besser dar, als dein Ego ist wichtiger als das gute Wohl für die Mannschaft. Und das ist dann sehr wohl ein Thema für den Head Coach. Ich glaube, das muss adressiert werden. Traurig, dass es immer noch adressiert werden muss, weil wir hatten letzte Woche so ein Thema, wir hatten in der Vergangenheit mehrmals im College Football so ein Thema. Also es geht, ist an den Jungs nicht vorbei. Der weiß sehr wohl, dass die Leute nur darauf achten und warten, dass sowas wieder passiert. Und du siehst ja auch an den Reaktionen im Social Media, dass die Leute einfach die Hände über den Kopf schlagen und sagen, wie kann das heute noch passieren, wenn du weißt, dass in der Football-Welt Leute den Ball einen Meter vor der Endzone fallen lassen oder sich einholen lassen, weil sie abbremsen. Das passiert doch laufend. Und laufend werden die Leute kritisiert dafür online und zu Recht. Und dann spielst du im nächsten Spiel und machst dasselbe. Und das ist dann entweder fehlt es da an einer generellen Intelligenz oder Empathie dafür, für die Mannschaft, keine Ahnung. Aber für mich ist das echt ein Issue und ich würde als Head Coach da auch wahnsinnig, also auf alle Fälle würde ich einen Punkt machen, mit der Person zu reden, weil das geht nicht.
Das auf alle Fälle.
Definitiv, aber das war ja eigentlich noch nicht das größte Highlight. Also es war vielleicht, also stand zu dem Zeitpunkt 21-6, das war ein 72-Yard-Run, also es wäre am Ende wirklich ein sensationeller Touchdown gewesen von Demarcado. Ja. Aber dann, da war es ja nicht vorbei. Da haben sie immer noch mit 15 Punkten geführt. Es gab ein Touchback, ja. Da sind sie zurückgegangen, haben einen Touchdown gemacht. Es stand immer noch 21-13. Und dann glaube ich, kam die merkwürdigste Situation, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Vielleicht, ich kann mich erinnern, bei den Patriots, als die versucht haben, so einen Hail Mary-Spielzug zu machen und dem Gegner den Ball zugeworfen haben, die dann einen Touchdown gemacht haben. Das war für mich so ein ähnliches Level irgendwie. Ich versuche mal zusammenzufassen. Cam Ward hat einen Ball gepasst, der wurde getippt und eigentlich hatte der Cardinals-Verteidiger Dadrian Taylor Demerson den Ball gefangen. Also Interception und damit hattest du eigentlich das Spiel gewonnen. Aber genau. Der Safety hat den Ball gefumbled, dann ist Tyler Lockett nach einigen Chaos auf den Ball gefallen und zwar in der Endzone und es war ein Touchdown Tennessee. Und plötzlich war das Spiel mehr oder weniger in Reichweite für die Titans, die nur noch einen Field Goal brauchten, haben das Field Goal am Ende dann auch geschafft mit Cam Ward, um das erste Spiel mit 22-21 zu gewinnen. Wie kann sowas passieren? Also es sind jetzt ja zwei Spiele, die völlig absurd da waren, weil also wenn ich der Cardinals-Typ bin, Taylor Demerson, und einfach sage, so, ich setze mich jetzt hier hin und nehme den Ball mit und alles ist gut, wie komme ich auf die Idee, dann irgendwie noch was zu versuchen, den Ball zu fummeln?
Denke, weil sie es wollen, also weil sie, die machen das nicht absichtlich, sondern die versuchen, das Beste zu machen und der hatte wahrscheinlich irgendwas im Kopf, wo er dachte, damit kann ich nochmal was rausreißen. Also ich würde da niemals irgendwie sagen, der hat da das gedankenlos oder der hatte erstmal, glaube ich, das Wichtigste oder das Positivste für sich im Sinn und dann müssen wir aber zurückgehen, ist das, was du tust, wichtig für die Mannschaft? Also ist das, was die Mannschaft sehen will? Willst du da jetzt einen groß rauskommen und einen riesen Play draus machen oder sagst du, ich will das für die Mannschaft machen? Und ich denke, das ist bei all von den Spielern und das sind ja Bruchteile von Sekunden, wo diese Entscheidungen fallen in deinem Kopf. Was machst du da? Und das sind Reaktionen. Du siehst den Ball und dann linker Fuß, rechter Fuß und dann kommt noch einer von vorne. Und also ich glaube nicht, dass auf keinen Fall, dass es Absicht ist. Und solche Situationen sind halt einfach kurios. Sind einfach kurios im Spiel. Und das passiert. Das passiert. Das kannst du nicht mehr kontrollieren. Da ist ja nichts mehr in dem Spielzug drin. Sobald der Ball getippt war, ist ja keine Entwicklung, egal ob du auf der Defense oder auf der Offense vorhersehbar, dann geht es in alle Richtungen. Und das passiert dann einfach.
Aber du siehst schon manchmal in Spielen die Awareness, die manche Veteran-Player haben. Ja. Also die dann sehr wohl realisieren. Es ist eben auch eine Sache, kennst du die Situation? Bist du instruiert von den Trainern? Vielleicht haben die Trainer, ich will nicht sagen, dass die vorher gesagt haben, wenn wir den Ball intercepten, dass wir dann gehen nieder und wir haben das Spiel gewonnen. Aber du siehst sehr oft in der NFL, auch mal teilweise im College, siehst du schon, dass Leute aware sind, in Bounce sozusagen sliden und um die Zeit. Das gibt's schon, aber mein Erfahrungswert ist, dass das Veteranen sind, alte Hasen, die Ahnung davon haben, die das Spiel kennen. Und das ist für mich dann der Unterschied zwischen einem Top-Top-Team, also so ein Belichick-Team hast du so eine Sachen gesehen, dass jeder wusste, was die Spielsituation ist. Und dann gibt es natürlich Teams wie dieses jetzt, Arizona oder so, die eben einfach dann noch irgendwas machen wollen, keine Ahnung. Also
ich glaube, die wollen was machen.
Ne? Super-GAU.
Ja, genau.
Es geht ja um Stats, es geht ja auch um wer weiß, ob der ein Deal hat, wo es um Produktivität geht. Ja Interception, Return, Touchdown sind nochmal 30 Mille mehr als
den Ball nur fangen. Das macht es dann aber weg vom Spiel. Ne? Die Situation ist immer, die einfachste Situation ist immer, du hast einen dritten Versuch, führst und es kommt ein tiefer Pass und fange nicht ab ein Jahr vor der Endzone, sondern touch ihn runter. Also kipp mal einfach runter, wenn der weg ist. Und dann, das hast du ja oft. Ne? Dann fangen sie noch den Ball und dann ist vielleicht irgendwie, werden die nach Interception bezahlt. Und dann macht er eine Interception und hat aber nicht verstanden, dass die Kohle jetzt falsch investiert war. Das war dann der falsche Move.
Hast du sehr oft in der NFL. Die kämpfen ja um jeden halben Sack, den sie kriegen können. Also da wird ja richtig, richtig bös gar verhandelt, weil das ist einfach Cash Money für die Leute. Und eine Interception im vierter Down und langer Wurf. Klar, ist schlauer, den Ball runterzuschlagen und du kriegst den Ball an der 20-Yard-Line, aber das ist eine INT. Und wenn dein Agent sein Gespräch führt mit dem Owner, dann kann er sagen, ich hatte 6 und nicht 5 Interceptions.
Ja. Aber es ist nicht schlau, ne? Am Ende ist es nicht schlau.
Nee, aber das ist leider die Nature of the Beast, das ist die NFL und die ist eben ein Performance-based Business und Performance zählt und jeder halbe Sack wird mit Händen und Füßen verteidigt, wenn die Stats am Montag oder wann immer rauskommen in der NFL.
Aber glaubst du, also wenn wir jetzt da sind, glaubst du schon, dass es da auch, dass in der Verhandlung auch sein kann, hey, aber der hat einen smarten Move gemacht, er hätte 6 Interceptions haben können, aber er hat einen smarten Move gemacht und hat dem Team den Sieg gebracht. Glaubst du, dass das auch dann auf den Tisch kommt oder glaubst du, das wird vergessen?
Die Trainer sehen das sicherlich und es wird im Meeting sicherlich positiv erwähnt. Hey, das war ein heady Move hier von dir, aber in den Geldverhandlungen zählen die Stats und die Zahlen und da sind 6 Interceptions besser als 5. Da glaube ich ganz doll daran, dass da so ein ideeller Wert, ist ein schlauer Footballspieler, das ist schade. Kein Geld. Ja, ist schade, aber ist leider die NFL, die ist so.
Erinnert mich ein bisschen an Jerry McKinnon, der eben dann Church Mode nicht in die Endzone gelaufen ist im Super Bowl. Das war da in dem Moment alle gefeiert. Aber ich glaube, jetzt 2 Jahre später erinnert man sich daran, wer die Touchdowns gemacht hat und nicht, wer vor der Endzone gestoppt ist. So doof wie das ist.
Genau.
Das ist am Ende richtig bitter und hat ihm jetzt auch keinen Vertrag mehr gebracht. Danach ist er leider Gottes aus der Liga ausgeschieden. Lass uns gerne weitermachen. Ich glaube, es ist immer ganz interessant zu gucken, was macht das mit den Cardinals? Die haben jetzt 3 Spiele verloren. Wir haben, glaube ich, auch ein echt hartes weiteres Spiel. Ich glaube, ich spiele gegen die Packers dann noch. Das ist schon echt ganz schön schwierig. Also deren Saison ist mehr oder weniger mit so einer Niederlage auch auf dem Weg nach unten. Oder Colts spielen sie jetzt, Packers, danach Cowboys, Seahawks. Das ist schon ein hartes Programm, was die haben. Und also für mich haben die damit so ein bisschen den Anschluss verloren, in der Division weiterzumachen. Das kann richtig fatal sein.
Ja, denke ich auch. Also da bin ich bei dir. Das ist so schön, wie sie angefangen haben, so erfrischend, wie das war, aber das könnte jetzt echt ein Knockout werden. Ne?
Übrigens alles One-Possession-Games. 22-13, 7 Punkte gegen die Saints gewonnen, Panthers 27-22 und dann 16-15 verloren, 23-20 verloren, 22-21 verloren. Die haben noch nicht mal 7 Punkte abgegeben in 3 Spielen im Verlust. Das ist schon was dich brechen kann, oder?
Ja, besonders wenn du siehst, dass sie nicht besonders viele Punkte scoren, selber auch. Ja, das ist eben, wir wissen um die Problematik von Harrison Jr., wieder reinzukommen, ein hochtituierter Wide Receiver.
Wo der gestern gut aussah.
Also der sah gestern gut aus und der hat gut harmoniert. Aber das ist eben auch immer so ein bisschen up and down bei ihm. Und den müssen sie etablieren. Der ist ja auch ein Mega-Athlet. Der muss einfach Konstanz haben. Aber du siehst, dass sie an sich nicht konstant sind. Dass sie eben auch nicht genug scoren. Und das war ein Must-Win für sie. Titans kannst du nicht Titans in der Verfassung musst du abgrasen und mitnehmen. Sonst wird es dann in the long run immer schwieriger. Und du hast ja den Schedule erwähnt. Ja.
Und hast eben mit den 49ers und Seahawks auch zwei Division-Gegner gehabt, die du verloren hast. Das wird sehr, sehr schwer, da wieder zurückzukommen. Also am Ende stehen die jetzt bei 2-3, die 49ers bei 4-1. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Weg da zurück. Trotzdem weiterhin positive Points-Statistik, also 103-96, auch das ist ganz interessant. Das sieht man dann auch daran, wie knapp die Spiele waren. Lass uns gerne weitermachen. Ich war sehr überrascht und es war für mich, ich bin beziehungsweise früh aufgewacht und habe das Ende von den 49ers gegen Rams noch live am Freitagmorgen gesehen und ich bin unfassbar beeindruckt von Mac Jones. Einmal so mentale Stärke ist wiedergekommen, obwohl er angeschlagen war, aber der Mac Jones, und ich glaube, man kann die Statistiken nebeneinander legen, der letzten drei Spiele, der Brock Purdy ersetzt hat, ist besser als der Brock Purdy der letzten Saison, wenn man sich die Statistik anguckt. Haben die da, also ich habe ganz klar gesagt, die Frage kam natürlich in der Pressekonferenz, hey, wie sehen Sie das, wie sehen Sie Ihre Rolle? Er sagt ganz klar, Starter ist Brock Purdy. Aber den Vertrag, den die 49ers da bezahlt haben, Brock Purdy zum einem der bestbezahlten Quarterback zu machen. Jetzt hast du einen Mac Jones, der am Anfang ganz okay aussah, aber dann schon gescheitert ist in New England, der irgendwie nicht wirklich reinkam, war aber immer so ein Lieblingsquarterback von Shanahan, kommt jetzt rein und spielt eigentlich genau das gleiche Niveau wie einen Brock Purdy, kostet aber nur einen Bruchteil. Wie gehst du als Team damit um? Das weiß doch jeder im Team, oder?
Na, ist ja, wie es immer so ist. Ja, du nimmst jemanden unter Vertrag, zahlst den halben Geld und dann kommt irgendein Rookie und ist besser oder irgendein Wandersmann.
Klingt bei dir wie die Tom Brady-Geschichte 2001, reinkam und plötzlich Bledsoe hatte zwar gerade einen guten Vertrag unterschrieben, aber wurde dann nach Buffalo abgeschoben.
Ja, und ist doch irgendwie immer so in der NFL. Du hast immer diese Kontroverse dann und diese QB-Controversy, die ja sie jetzt verneinen, aber die werden sie natürlich, die Faithful werden da natürlich sicherlich ganz, ganz genau drauf achten, weil ich bin großer Purdy-Fan, ich mag Purdy. Mac Jones war der nicht auch der Lieblings- oder einer der Lieblingskandidaten für Shanahan? Der mochte den doch auch schon in der Draft, glaube ich.
Total, der wollte ihn im Draft eigentlich haben und am Ende hat sich der GM dagegen entschieden und hat sich für Trey Lance damals entschieden.
Trey Lance, genau. Also du siehst, es kommt zusammen, was zusammen gehört. Und am Ende des Tages haben sie jetzt ein Luxusproblem, weil Mac Jones ist ein klasse Quarterback offensichtlich, der super reinpasst. Purdy ist ein klasse Quarterback, dem aber anhängt, dass er eben Mr. Irrelevant war. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Purdy, den schützt jetzt sein Vertrag innerhalb vom Management. Mac Jones muss einen langen Atem jetzt haben, aber ich glaube, längerfristig, wenn die alle da bleiben und der weiter so produziert, kann das eine Kontroverse geben. Auch wenn sie das verleihen.
Lass uns Brock Purdy zurückkommen in der nächsten Woche. Dann verlieren sie in Tampa Bay gegen die Buccaneers. Dann spielen sie danach gegen die Falcons. Und danach wird es ein bisschen einfacher. Texans, Giants, das kann man schon gewinnen. Aber wenn Purdy damals schlecht aussieht, weil er unter Druck ist, dann ist doch ganz schnell die Diskussion, da wären wir erfolgreicher mit Mac Jones.
Na klar. Diskussion wäre jetzt schon für mich zu Ende. Für mich ist Mac Jones der Mann. Ne? Ich würde mich jetzt schon hinsetzen.
Ja, du hast diese Situation, diese Diskussion
bei dir würde Mac
hast
Jones
du
spielen.
Ja, ist rum. Brock Purdy, die Geschichte ist vorbei. Und wenn wir hier über Business reden oder wenn wir über eine Liga reden, wo es um Erfolge geht, dann muss ich ganz, also ich mag den auch. Ich fand die Geschichte um den Brock Purdy, der ist so super sympathisch, also der kommt so super sympathisch rüber. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber das ist alles toll. Aber wenn ich die Stats anschaue und ich bin dann noch dazu ein bisschen ein Typ, der Frame-affin ist und der Frame von Brock Purdy, der also spricht nicht für ihn. Und
Mac Frame Jones heißt Körpergröße ab. Und Athletik und so weiter, dass der eben wirklich die Größe hat, um so eine Offense auch über die O-Line zu gucken, um zu sehen, was da passiert. So ein bisschen der General seiner Offense ist, aber gleichzeitig ist Frame ja auch so Sachen wie Handgröße und so weiter, oder? Also der muss schon einfach, Mac Jones ist einfach ein prädestinierter Quarterback, während Brock Purdy auch durch seine Physis Nachteile hat, oder?
Du musst dann halt wirklich außerordentlich gut sein. Also du musst wirklich außerordentlich gut sein. Und außerordentlich gut ist der Brock Purdy jetzt für mich nicht. Er ist ein toller Quarterback, also aber der ist so in der, ne, Baker Mayfield, Main, Jones, das sind alles gute Quarterbacks. Und der, da kann er auch mitspielen. Aber jetzt hat er eben eine klare Konkurrenz mit dem Mac Jones. Und ich würde jetzt als Trainer sagen, ja, Brock, alles gut. Mach mal Pause, kühre dich aus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Mac Jones ist auch jemand, der ist ja ein Crimson Tide, ein Alabama-Junge. Der hat da natürlich auch abgeliefert, ja, National Championship gewonnen. Der ist natürlich jemand mit 6'3", 220, also 1,90, über 1,90, 100 Kilo, knapp 100 Kilo ist der natürlich auch eine ganz andere Erscheinung als ein Brock Purdy, der ja, ich weiß gar nicht, von welchem College der kommt, aber das war nichts Großes. Aber er hat eben viel Football gespielt im College, Brock Purdy. Und ich mag Brock Purdy, aber der ist natürlich, wie du sagst, Daniel, von der Erscheinung her kein Prototyp NFL-Quarterback. Also der sagt ja selber, dass er nicht über die Line schauen kann. Was ja
Iowa State übrigens schon.
Iowa State, was ja natürlich bei Mac Jones ein Unterschied ist. Mac Jones ist jemand, der, wo sie ja auch... Irgendwie haben wir alle darauf gewartet, dass der irgendwann mal explodiert. Mhm. Weil vom Protégé her und was er da gemacht hat im College, ist das jemand, wo du dich wunderst, warum er noch nicht Fuß gefasst hat. Also du kommst von Crimson Tide, du bist jemand, der unter Saban gearbeitet hat, du bist jemand, der eben, ja, der eben auch jemand ist, der durch eine gute Schule gegangen ist, die dich auf den Pro-Football vorbereitet. Und das natürlich dann, jetzt passiert's. Und wie gesagt, es kommt zusammen, was zusammengehört. Und ich glaube, da wird's eine große Quarterback-Controversy geben.
Aber du hast vorhin gesagt, dass Quarterbacks sich wohlfühlen müssen. Ist das nicht genau die Situation bei Mac Jones gewesen, so diese Endphase des Bill Belichick Patriots drin, wo sehr viel kaputt war, wo sehr viel Misstrauen da war und Unzufriedenheit? Du hast einen defensiv-minded Coach, der Tom Brady eigentlich sich nie um die Offense kümmern musste, weil die haben Josh McDaniels und Tom Brady selbst geführt, also gefühlt zumindest.
Mhm. Ja, ja.
Und das war aber eine Situation, die nicht funktioniert hat. Und jetzt ist er endlich da, wo er gewertschätzt wird, wohlgefühlt wird, also und dann auch die Chance hat, das zu zeigen, weil er das einsetzen kann. So ist zumindest mein Gefühl. Ich fand es ganz interessant, dass Saban, der Alabama-Coach von damals, gesagt hat, naja, also wir hatten damals Mac Jones auch und der kam rein, glaube ich, als sich Tua verletzt hat an der Hüfte.
Genau.
Und hat dann in der ersten Saison überhaupt nicht funktioniert, weil der war noch nicht bereit. Und das fand ich ganz interessant. Ein Jahr später war das die beste Offense des College-Footballs und die haben alles dominiert und den Titel gewonnen. Und so ähnlich fühlt sich das jetzt wieder an. Also er ist in eine Situation gekommen, wo er nicht bereit war und wo er nicht sozusagen so abliefern konnte. Und jetzt kommt Mac Jones in eine Situation, so ähnlich wie bei Alabama im zweiten Jahr dann, wo er plötzlich genau der ist, den sie vielleicht brauchen und vielleicht sogar besser als Brock Purdy. Das kann ich finde sie auf Augenhöhe und ich glaube, dann gewinnt gerade aktuell noch irgendwie Brock Purdy. Aber sobald Brock Purdy Fehler macht, ist die Diskussion in San Francisco bei den 49ers meines Erachtens nach total da und da sind so einige Spiele, die gemein sein können. Also der Schedule der 49ers ist ja nicht so schwer, also Buccaneers, Falcons, Texans, Giants hatten wir schon. Danach die Rams, danach die Cardinals, die Panthers, die Browns, die Titans, die Colts, die Bears, die Seahawks. Das ist sehr viel in der Division und das ist auch anstrengend und erfordert sehr viel Qualität. Aber außerhalb der Division sind für mich die Colts wirklich gut und alles andere ist eigentlich ganz nett. So, und das ist ja ganz okay. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie sich Brock Purdy da weiter schlägt. Ich glaube, der kriegt nochmal seinen Shot. Also Martin, ich bin noch nicht so weit, dass ich Mac Jones rausnehmen würde. Aber meines Erachtens nach sehen wir Mac Jones dieses Jahr nochmal auf dem Platz, da bin ich mir sehr sicher.
Ja. Sicherlich hat Brock Purdy gerade in San Francisco unglaublich viele Sympathiepunkte. Der hat ja da ganz viel bewegt. Die Frage ist halt, wie sieht das Management das? Ne? Sagen die, okay, du hast hier den Vorschuss, du kriegst einen Kredit dafür, jetzt musst du halt zurückbezahlen, dann kann das auch funktionieren. Ist ja kein schlechter Quarterback und die können mit Brock Purdy genauso gewinnen. Ich würde jetzt nur eben mein Team mit dem Mac Jones besser sehen in dem Fall.
Naja, und du darfst nicht vergessen, es ist immer ein Investment.
Ja.
Also diese Verträge sind ja Investments vom Ownership. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das diktiert natürlich auch ein bisschen den Einsatz der Leute. Aber ich glaube, Mac Jones hatte da bei den Patriots die Problematik, dass er in dieses Vakuum, was nach dem Abgang von Tom Brady da war, das ist bis heute da, dieses Vakuum, dass das natürlich sehr undankbar war, dass du nach einer Legende, The Goat, das dann zu übernehmen. Für alle, die jetzt gekommen sind danach, ist es einfach so merklich schwierig, da zu Drake May wird genauso verglichen immer. Und dann hast du jetzt
aber
einen Coach.
Aber das ist der Erste, der dieses Vakuum füllt aktuell. Das kann sich sehr schnell ändern, aber aktuell habe ich das Gefühl, da füllt sich was.
Ist ein Gefühl, aber das kommt auf den Rest der Saison an. Ja, genau. Das ist ganz, ganz, ganz toll, ganz wichtig.
Ich sehe ihn auch noch nicht so weit, ne? Ich sehe ihn noch nicht so weit.
Und du siehst Shanahan aber jetzt und Mac Jones, vielleicht ein anderer Typ Coach, offense-minded, bisschen jünger, bisschen fescher in seiner Art, scheint auch jemand zu sein.
Fescher finde ich schön. Ist für mich ein Wort so fresh,
ist aber, so ein fresher Typ. Ja, wenn man vergleicht den mit Belichick, der über 70 ist, das ist natürlich schon ein Unterschied oder war dann knapp 70 zu der Zeit. Das ist schon ein Unterschied und erreicht vielleicht den Mac Jones besser, der ja auch ein goofy Typ ist, finde ich. Der ist ein bisschen witzig. War der nicht der mit dem komischen Anzug jetzt am Wochenende mit Rot und Schwarz?
Das war Mac Jones, genau. Aber was ich ganz, also er hat erzählt, er zieht Anzüge an, weil er zur Arbeit geht, fand ich auch sehr, sehr schön, der Kommentar. Schuren, weil wir eben gerade über Bill Belichick geredet, das interessiert viele NFL-Fans, die College nicht gucken. Du machst auch den Football Eye College Show, jeden Mittwochmorgen kommt die Show. Kannst du mal 3,5 Sätze sagen, wie Bill Belichicks Karriere im College gerade läuft? Weil ich glaube, es interessiert da draußen relativ viele Menschen. Du hast eine North Carolina Cappy hier auf, also du bist scheinbar Fan des Teams, zumindest Anhänger, aber dafür trägst du sie sehr oft, dafür, dass du nicht Fan bist. Aber das ist für mich schon mal spannend, in kurzer Zeit einmal sagen, wie läuft Bill Belichicks College-Karriere bis jetzt?
Sehr, sehr überschaubar, aber er scheint in seiner Art ganz anders drauf zu sein als in der NFL. Er redet immer über Development, über dass sie im Prozess sind, besser zu werden. Ich bin ganz überrascht davon, wie aufgeräumt er ist, wenn er vor der Presse sich hinstellt und seine Mannschaft verteidigt. Das macht er. Er hat ja irgendwie den Rekord der meisten Transfers da mit 70 neuen Spielern gebrochen in der NCAA. Aber es ist überschaubar, es ist sehr untypisch für eine Bill Belichick geführte Mannschaft, aber dass die Liga und die College-Liga ist natürlich ein ganz anderes Animal als die NFL. Und er, was mir gefällt, ist, dass er aber hinter seinen Jungs steht, dass er über darüber redet, wie die sich entwickeln, dass er Fortschritte sieht und dass er ohne die Verantwortung übernimmt für die Niederlagen, die sie hatten, die auch empfindlich waren teilweise. Also sehr ungewohnte Situation für ihn, aber ich finde, er geht toll damit um. Und die Mütze habe ich auf, weil mir die Farbe gefällt. Außerdem ist das NC Nichols College, mein altes College in den USA und nicht North Carolina.
Gute Ausrede.
Ich hätte schon gedacht, das hätte irgendwas mit deiner Rap-Karriere zu tun, über den wir übrigens Fragen bekommen haben, Schuan. Sie versuchen rauszufinden, welchen Rap-Namen du hattest und was der Hintergrund ist. Da müssen wir immer noch mal tiefer drauf eingehen.
Coyote 86.
Aber lass uns gerne weitermachen zum nächsten NFL-Spiel. Und zwar ein weiterer Quarterback, der zurück ist nach Verletzung, Jaden Daniels. Und das Spiel war irgendwie absurd, weil die Chargers, die wir in der letzten Woche noch gelobt haben, die irgendwie wirklich komplett aussahen und viel stärker aussahen, als wir sie erwartet hatten vor der Saison, führen 10-0. Es sind, glaube ich, im zweiten Quarter noch so knapp 9 Minuten über. Und dann kommen die Chargers irgendwie fast in die Red Zone. Und dann haut Quan Martin von den Commanders den Ball raus. Fumble, Marshall Lattimore recovered und die Washington Commanders scoren danach 27 Punkte, die Chargers keinen einzigen mehr. Das ist für mich so richtig so ein Turning Point, wo man sieht, an einem Play das gesamte Spiel gedreht, was einfach in dem Moment überhaupt nicht denkbar war. Und die Jaden Daniels Offense sieht wieder so aus wie letztes Jahr. Du hast plötzlich Terry McLaurin, Noah Brown, die Bälle fangen. Du hast Luke McCaffrey, den Bruder von Christian McCaffrey, der plötzlich irgendwie ein riesiges Ding über 50 Yards fängt. Du hast diesen Rookie Running Back, Jacory Cross, K. Merritt, der vor der Saison irgendwie bei Fantasy-Fans gehandelt worden ist. 111 Yards, 2 Touchdowns, 14 Carries irgendwie gehabt. Und Daniels sieht wieder aus wie ein kleiner junger Gott, der selbst rennt, wenn es sein muss, der den Ball verteilt. Was ist da passiert und wieso konnten die Chargers da nicht mithalten, Martin? Das war also für mich ein ganz absurdes Spiel, das so gebrochen ist in einem Moment und du hast eigentlich zwei Hälften, die ganz anders aussehen.
Ja, ich hatte den Eindruck, dass die Chargers an dem Tag einfach eigene Probleme hatten. Also, dass sie wirklich, ich finde immer, die Washington hat nicht gewonnen, sondern die Chargers haben verloren. Weil sie nie egal auf beiden Seiten des Balles, sie hatten nie so einen Rhythmus. Also ich kann mich an keinen Drive erinnern, der wirklich flüssig durchgespielt würde und dann am Ende wirklich auch, wo du sagst, hey, diese Spielzüge haben einen Aufbau. Das ist ein Spiel, das passt zusammen. In der Defense fand ich auch sehr verfahren, viele Situationen, manche Blitze sind richtig gelaufen, da sind zwei Mann in ein Gap rein. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, dass bei den Chargers an dem Tag der Wurm drin war. Das war so mein Eindruck von dem Spiel. Und der Daniels hat echt wieder ein gutes Spiel gemacht, aber die Chargers Defense hat es ihm dieses Mal leichter gemacht.
Ja. Jetzt, Schuhen, kommen wir wieder ein Thema ein, was bei den Chargers wenn mich fragen würde, mein Argument wäre, wir haben einfach eine gebrochene, verletzte, kaputte O-Line. Ist das ganz simpel, das Problem der Chargers? Weil die haben die beiden Tackles verloren. Sie haben jetzt gestern in dem Spiel, es ging ja weiter, haben sie leider Gottes, glaube ich, noch 2 Guards verloren, die auf dem Feld standen. Da steht ja plötzlich eine ganz andere O-Line vor Justin Herbert. Ist das Problem? Ist das so einfach runterdefinierbar?
Manchmal ist das die Problematik. Wenn du natürlich eine eine Drehtür bei Aldi hast in deiner O-Line und die alle sich alle Nase lang austauschen, jedes Spiel eine neue Front Five hast, dann ist das ein Issue. Das ist ein Problem. Das hat ja auch mit einer Harmonie zu tun und dass eine Offensive Line, man redet immer davon, dass die fünf Jungs sich verstehen müssen, dass die sich blind verstehen müssen und das ist eben einfach nicht mehr gegeben. Also ich würde das sehr wohl nicht als Entschuldigung hergeben, aber als einen Faktor in dieser Sache, absolut, würde ich absolut sagen. Du hast noch ein anderes Problem, dass Justin Herbert der beste Rusher der Mannschaft war, mit 4 für 60 Yards. Ich finde, Omarion Hampton ist noch nicht eingeschlagen, wie er einschlagen sollte. Du siehst manchmal aufblitzen, wenn er läuft, was er kann, warum er so hoch genommen wurde, aber er ist noch mit 12 Carries für 44 Yards, ein Average von 3,7 Yards, das ist natürlich nicht gut genug. Nochmal, wenn dein Quarterback der beste Rusher ist und der nicht bekannt ist dafür, dass er jetzt ein Lamar Jackson ist oder so, dann hast du ein Problem. Ich fand Justin Herbert...
Der jetzt sowieso verletzt ist. Also der war nach dem Spiel mit so einem Running Boot, Walking Boot. Sieht so aus, als hätte er seinen Knöchel verletzt. Also das ist ja auch fatal für einen Running Back.
Wundert mich nicht. Und der ist natürlich jemand, der ist, wie gesagt, viele Vorschusslob. Und Jaden Daniels ist ein Faktor. Ich finde, dass der zurückkam, merkst du sofort, das ist der he's the man. Ja. He is him. In Washington, muss man ganz ehrlich sagen, und das muss man neidlos anerkennen, der Junge ist eigentlich, der spielt so frech auf, der ist so einer, hey, hoppla, ich bin wieder da und man merkt sofort, dass ich wieder da bin. Wenn du so einen Effekt hast bei einem Quarterback, dann weißt du, dass du den Real Deal hast. Und das ist sehr beeindruckend gewesen, sein jetzt wieder, wie er sich dargestellt hat, gegen einen auf dem Papier nicht schlechte oder Chargers-Mannschaft. Wir dürfen nicht vergessen, wo die eigentlich herkommen und was die für eine Rolle gespielt haben in der NFL. Aber die fangen jetzt an, gebeutelt zu werden. Zweite Niederlage jetzt in Folge. Du musst jetzt natürlich aufpassen, dass du nicht in so einen Sog kommst. Mal sehen. Jim Harbaugh muss jetzt zaubern, oder?
Brauchst einen Sieg, ne? Du musst jetzt irgendwie gewinnen, ne? Damit das damit die Spirale nicht abwärts geht, ne?
Die ist schwer aufzuhalten.
Ja.
Das ist ein bisschen, wenn man sich anguckt, gegen wen spielen die Chargers jetzt. Also sie haben jetzt die Dolphins, ich finde, die sind schlagbar. Danach die Colts, das wird anstrengend. Die Vikings, mal gucken. Ja. Also ich finde, das insgesamt, das haben wir ja vorher gesagt, die Chargers haben keinen so schweren Schedule. Ich finde, die können das schon drehen. Aber dieses O-Line-Problem, das wirst du ja durchgängig haben. Und wenn die Tackles wahrscheinlich nicht so in der Art und Weise zurückkommen, wenn jetzt die Guards sich noch verletzt haben, dann glaube ich, muss man drüber reden, was kann man da machen und was bedeutet das? Sie müssten ja eigentlich das Spiel verändern. Sie müssten viel schneller den Ball loswerden. Sie müssten gucken, dass das Run-Game läuft. Auch da haben sie eine schwere Verletzung. Wenn Marion Hampton jetzt auch raus ist, ich hatte mal gerade geguckt, wer dann Depth-Chart-mäßig danach kommt. Der einzige, oder der Running Back, also Najee Harris ist raus, Marion Hampton, wenn der sich jetzt auch verletzt hat, kommt Hassan Haskins und danach Kimani Vidal. Klingt wie ein Fußballspieler.
Ist vielleicht auch einer.
Ich fand übrigens, also auch da nochmal ganz kurz einen Kommentar, den ich absurd fand. Das Spiel wurde ja von Tom Brady kommentiert auf Fox und der hat zu Ladd McConkey gesagt, der erinnert ihn an Aaron Hernandez. Da habe ich auch gedacht, hui, ob man den Vergleich noch machen sollte, weiß ich nicht.
Nee, ist kein guter Vergleich. Das ist, da hat er nicht drüber nachgedacht.
Spielerisch vielleicht, aber...
Spielerisch meinte er es natürlich, aber ist jetzt natürlich nicht richtig von ihm.
Aaron Hernandez beschäftigen wir uns irgendwann auch bei Hall of Crime und unserem True Crime Podcast mit. Das ist, glaube ich, eine längere Geschichte. Die muss man, glaube ich, sind fast 2 Folgen, wenn man ehrlich ist. Aber da gibt es schöne, schöne Dokumentationen, wer auch mal in das Thema ein bisschen tiefer eintauchen möchte. Genau, ich glaube, wir gehen mal weiter, um dann auch nochmal zu den letzten Spielen zu kommen. Ich würde gerne mit euch über die Ravens und diese Defense sprechen. Die Texans haben das Spiel gewonnen, gewinnen ihr erstes Spiel in der Saison, stehen 1-4. Ich glaube, da ist immer noch ziemlich viel im Argen, aber was ist los mit der Ravens-Verteidigung? Die wurde hochpotent vor der Saison eingeschätzt. Guter Pass-Rush, da haben sie jetzt Verletzungen, auch teilweise längerfristige Verletzungen, aber Kyle Van Noy ist zurückgekommen. Es wurde darüber geredet, dass dieses Defensive Backfield um Kyle Hamilton eines der besten der Liga sein sollte. Es sieht genau andersrum aus. Die haben, glaube ich, im Schnitt fast 35 bis 40 Punkte bekommen. Die sind überhaupt nicht in der Lage, irgendwas aufzuhalten. Der Quarterback hat unfassbar viel Zeit auf der anderen Seite. Schuan, wenn du sowas siehst, erklär mir bitte, was geht da schief? Also es ist ja ein relativ junger Defensive Coordinator, wenn ich es im Kopf habe. Ich glaube, ein relativ gut bezahlter Defensive Coordinator, wenn ich es im Kopf habe. Aber was kriegt der da gerade nicht hin?
Tja, ist eine gute Frage. So mal in dem Spiel, die Texans jetzt auch im Angriff teilweise, also grotesk aussahen, was da teilweise, die sind ja nicht besonders gut, das muss man dazu sagen. Also das ist auch... optisch teilweise, da gab es ja die Woche davor dieses Video, wo die O-Liner ineinander rennen oder sechs blocken ein oder einer, weil da gab es ja richtig groteske Dinge. Also, und dass man gegen so ein Team dann so verliert, ist natürlich eigentlich, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und ich glaube, da ist auch nicht mehr viel zu machen. Also ich glaube, Zach Orr ist der DC, junger Mann, scheint überfordert zu sein, scheint nicht der Richtige für diesen Job zu sein. Und man mag es ja nicht glauben, aber anscheinend erreicht er die Leute nicht. Die Mannschaft hat den Glauben verloren und das schlägt sich sofort nieder. Das sieht man also.
Und das schon in Woche 5, ne? Es ist in Woche 5 jetzt schon da. Also ich muss auch sagen, ich sehe bei den Ravens große Gefahr, dass die überhaupt die Playoffs erreichen. Also ich will es nicht ganz
schwarz reden. Um jetzt ein Zeichen zu setzen, was musst du denn als Ravens machen? Müssen die, Zachary Orr heißt der DC, der auch schon irgendwie seit 9 Jahren in der Liga ist, ist es ein Thema zu überlegen? Also John Harbaugh hat ihm jetzt gerade sein Vertrauen ausgesprochen und gesagt, nee, wir machen hier weiter. Aber wäre das ein Motiv, den auszuwechseln? Oder was macht man in so einer Situation, wenn so eine Defense überhaupt nicht funktioniert?
Wir sind ja nicht in den Meetingräumen. Wir wissen ja nicht, wie die Situation innerhalb der Organisation ist. Das gibt dir viel Aufschluss. Wenn ich mich da reinsetzen könnte in die Meetings, dann könnte man eine Analyse starten und dann würde man sehr schnell rausfinden, was ist die Problematik. Es gibt ja sehr viele Dysfunctions eines Teams. Ja, und eine ist zum Beispiel, die allererste ist eben auch Trust. Ja, und Trust, also Vertrauen aufbauen, ist die allererste Sache. Und das wird ja die ganze Zeit in den Medien auseinandergenommen, dass der Junge mit 33 Jahren, glaube ich, zu jung ist, dass der das nicht drauf hat, dass der eben auch dieses schwere Erbe einer Baltimore Defense, wo ja Legenden gespielt haben mit Ed Reed und Ray Lewis. Und das sind natürlich alles Dinge, die einen Mann wie den erschlagen können, theoretisch. Obwohl man mit 9 Jahren in der Liga glauben könnte, dass der sich da akklimatisiert hat. Aber du fängst eben erstmal damit an, dass Trust ist. Und ich glaube, es gibt ein Trust-Issue. Ich glaube, du glaubst gar nicht, wie Mannschaften sich teilweise selbst auch torpedieren, wenn sie nicht an das glauben, was da passiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keinen Einblick in die Meetings, in die Schematics. Haben sie jetzt großartig was verändert zu den Jahren davor? Das ist die Frage. Da müsste man eine Analyse starten. Aber da fängt es zuerst an. Wieso funktioniert dieses Team nicht? Und das hat manchmal gar nicht mit dem Football zu tun. Das hat hinter den Kulissen zu tun. Vielleicht ist es ein schwacher Leader. Vielleicht ist er jemand, der sehr viel durchgehen lässt. Es gibt ja auch immer diesen Player-Coach, wo es dann, was nicht falsch ist, aber was natürlich dann manchmal bis zum Exzess getrieben wird und dann, wir sagen immer, dann run the inmates, run the penitentiary. Also die Gefangenen führen dann das Gefängnis. Und das hört sich blöd an, ist aber so. Also das ist so, dass es dann hast du ein Problem als Organisation. Und mit diesen Veteranen und diesen Top-Spielern, die du ja genannt hast in der Defense der Ravens, gibt es bestimmt auch sehr, sehr viele von denen, die eine Stimme haben und denken, sie können es besser und nicht dran glauben, was da passiert. Du glaubst gar nicht, was das für ein Eigenleben sich entwickeln kann, wenn dein Leadership und deine Leute sich überschätzen. Das gibt es sehr oft, dass Spieler sich überschätzen, dass Spieler glauben, sie können es selber, die brauchen den Coach nicht mehr. Und das gibt es sehr oft und dann ändert das meistens in einem Eklat.
Was heißt sozusagen junger DC, der letztes Jahr noch eine Top-10-Defense da auf dem Platz, oder mit eigentlich dem gleichen Personal. Ein paar Verletzungen, ohne Frage. Das ist die eine Geschichte, aber also diese Defense, also sogar wenn Lamar Jackson da war, und das ist wahrscheinlich das nächste Problem mit Cooper Rush, 3 Interceptions, aber auch mit Derrick Henry, über den wir mal reden müssen. In den ersten 3 Spielen jeweils ein Fumble gehabt. Jetzt, beim letzten Mal haben wir schon drüber geredet, erste Halbzeit 4 Bälle gehabt, zweite Halbzeit auch nur 4 Bälle gelaufen, 8 Attempts gegen die Chiefs, viel zu wenig. Jetzt ist er für 15 Runs gelaufen. Hat 33 Yards und einen Touchdown geholt. Schön, dass er einen Touchdown geholt hat, aber 33 Yards bei 15 Attempts sind irgendwie knapp über 2,2 Yards. Martin, das ist ja auch nichts, was in Derrick Henry entspricht. Also da ist ja auf allen Ebenen ist dieses Team ja kaputt aktuell.
Ja, kaputt ist ein harter Ausdruck, aber irgendwo ist Schieflage, das ist klar. Und der Henry ist ein Top-Running-Back und jetzt müssen wir einfach mal die Offense-Line analysieren. Wo steht die? Wo sind die? Arbeiten die jetzt homogen zusammen? Und das muss man einfach auch ehrlich sagen. Diese Mannschaft ist gerade mit dem Glauben, haben die wahrscheinlich ein Problem. Wir sitzen, wie der Schuhan sagte, wir sitzen ja nicht in den Meetings. Wir haben keine Ahnung, was da passiert. Aber wenn du dir vorstellst, du bist ein junger Trainer, 33 Jahre, führst so ein Team, das hat eine Tradition, hat viele Fans und die Medien und die Fans prügeln auf dich ein. Das geht ja auch auf die Spieler über. Also wenn er es schafft, die Spieler für sich zu gewinnen und dass die Spieler sagen, hey, wir gewinnen das, weil der Trainer ist cool und es ist uns egal, was die Medien und die Fans sagen, wir kriegen das, dann ist es natürlich einfacher. Wenn er jetzt aber in seiner Leadership dann ein bisschen, ja, vielleicht mehr X's and O's denkt und wenig die Psyche mit im Kopf hat, dann wird es schwierig. Und das überträgt sich auch auf die Offense. Und die Offense-Line ohne Lamar Jackson, da ist wieder die Frage, wie gut ist der Quarterback, auch im Training? Du musst ja sehen, wie gut ist der Quarterback im Training? Was fühlst du da? Was empfindest du da als Offense-Liner? Und die gehen ja immer erstmal in die Saison mit Lamar Jackson, unser Quarterback, einer der besten in der Liga, und damit gehen wir rein. Und jetzt ist der raus und du hast vielleicht einen Quarterback, wo jeder sagt, oh, jetzt gucken wir mal, was passiert. Das ist tief in uns drin, das sind so unterbewusste Reaktionen. Und wenn die Offense-Line dann eben nicht glaubt, dann ist es mal ein Schritt. Oder wenn sich die nicht zusammen verstehen, wenn die sagen, der eine geht rechts, der andere geht links und der Henry kommt mit dem Ball und findet aber keine Lücke. Also ich glaube, ich bin da beim Schuhan. Ich glaube, dass bei den Ravens gerade im Team irgendwas nicht funktioniert. Aber da gibt's keine Lösung, die allgemeingültig ist. Da ist bestimmt viel, viel Arbeit jetzt für den Trainerstab zu tun.
Ja, die Texans Defense hat eben auch das getan, was getan werden muss, gegen eine harmlose Offense. Die haben Rush hat da drei Interceptions geworfen. Ist ein Killer in so einem Spiel. Dann verlierst du eben doch 44-10, ja. Du hast da CJ Stroud, der ja 4 Touchdowns aber offen hat. Ich fand die teilweise sehr stark sich im Angriff. Der Angriff von den Texans gefällt mir überhaupt nicht. Aber trotzdem war das, wie du sagst, offensichtlich, dass die Defense überfordert war von Baltimore. Und wenn die schon gegen die Texans überfordert sind, dann kann einem Angst und Bange werden. Also vielleicht ist die Präsenz von Lamar Jackson doch größer und wichtiger, als wir denken.
Wahrscheinlich. Also bin ich auch davon überzeugt, weil er ist the man, wie es früher eben der Ray Lewis war in der Defense. Und da liegt der Wurm begraben. Nur wann kommt er wieder zurück und kann er die Form sofort wieder aufnehmen, die er hat? Kann er strahlen, wie er das bis jetzt immer getan hat?
Ja, du kannst nicht erlauben. Kriegen
sie die Defense gefixt, ne?
Du kannst eben eine Offense von Houston nicht erlauben, über 400 Yards, und du selber bist bei 2. Du hast die Hälfte davon im Angriff generiert.
Das ist ja historisch geworden. Also am Ende haben die Ravens in ihrer gesamten Franchise-Historie niemals über 5 Spiele so viel Yards zugelassen. Niemals über, glaube ich, 4 von 5 über 350 Yards Defense zugelassen. Also am Ende ist das ja eine historisch schwache Defense. Und das finde ich eben krass, weil die waren letztes Jahr echt eine gute Defense, die gut funktioniert hat. Und da ist ja, also wie er sagt, da muss mehr passiert sein als nur Personen, die auf dem Spielfeld stehen, sondern da muss irgendwas geknackst sein, angebrochen sein, was irgendwo zwischen DC, dem Team und der Einstellung oder so da ist. Also das ist schon absurd, wie krass die sich negativ entwickelt haben.
Ja, schlechte Vorbereitung, du hast Dinge verändert vielleicht. Das sind alles Dinge, die wir nicht wissen. Aber ich könnte mit Einblick und Sehen, würde man schon rausfinden, was war. Also du kannst, was sehr oft passiert ist nach einer guten Saison, dass du eben vielleicht auch bisschen zu viel die lange Leine lässt, dass du deine Vorbereitung änderst, dass du nicht ganz so hart bist, wie du sonst bist, dass du bestimmte Dinge mal drüber hinwegschaust, wo du eigentlich Prinzipienreiter bist, lässt du mal sliden. Fällt auch leicht, wenn du die Top-Dogs vom letzten Jahr wieder dabei hast. Aber die NFL ist brutal. Die Leute adjusten, die wissen, was du machst. Die werden die Offense-Coaches schlafen nicht. Und während du es sliden lässt und während du die Leute eben den Leuten eine lange Leine gibst, fangen sie an in bei den Houston Texans im Laboratory, also im Coaches Office, sich im Winter Gedanken, also im Sommer Gedanken darüber zu machen, wie sie dich im Winter auseinandernehmen. Und das ist genau passiert. Ist immer auch eine, was du siehst am Ende des Tages auf dem Feld, ist ja, was passiert ist in der Offseason. Also das muss man ganz klar sagen. Das passiert ja jetzt nicht jetzt, sondern das ist ja für mich ein strukturelles Problem. Da sind ja Top-Spieler, die eben auch All-Pros, die einfach nicht mehr funktionieren. Ja, und das hat eben, sowas passiert eben vorher. Das passiert nicht jetzt, letzte Woche oder so.
Ja, dann hast du bei der Historie, muss man auch sagen, dann wirst du als Trainer vielleicht ängstlicher, gerade als junger Trainer. Ne? Du traust dich nicht mehr so viel, weil du natürlich weißt, wenn du so eine Statistik ablieferst in der NFL, in so einem Team, in so einem Traditionsteam, dann bist du in der Diskussion. Ne? Da kann dir der Headcoach noch so oft sagen, hey, alles gut, wir machen das, komm und lass uns zusammen und losgehen. Du weißt genau, dass da jetzt der Stuhl brennt. Und dann bist du vielleicht nicht mehr so locker, wie du das sonst gewohnt bist, dass du sagst, hey, mach mal easy, und so trittst du auch auf den Platz. Das sind alles so Vibes, die da rüberkommen. So trittst du auf den Trainingsplatz. Ne? Du trittst dann, oh, scheiße, und kann ich was zu dem sagen? Kann ich dem was sagen? Schwer.
Ich glaube, wir können einmal auf das letzte Spiel, was wir nochmal im Fokus besprechen, reingehen. Und zwar die Neapolis Colts, die 40-6 gegen die Las Vegas Raiders gewinnen, zu denen du ja relativ viele Sympathien hast, Juan. Die sahen nicht gut aus, aber ich glaube, wir müssen aber darüber reden, sind die Colts wirklich real? Also ich warte eigentlich darauf, den alten Daniel Jones irgendwann mal wieder zu sehen. Aber aktuell spielt er weiter super sicher. 20 von 29 Pässen angebracht, 212 Yards. Jetzt keine krassen Zahlen, aber sehr effizient, sorgt dafür, dass sein Team gewinnt und hat dann so ein bisschen die positive Entwicklung Jonathan Taylors am Running Back gelassen, der eben jetzt schon 7 Touchdowns hat und davon 3 am Sonntag gemacht hat. Ist diese Colts-Mannschaft ein Contender aus eurer Sicht in der AFC?
Ja. Also ganz klar. Momentan auf alle Fälle finde ich die Colts mit das gesamtheitlich kompletteste Team in der NFL. Auf beiden Seiten des Balles, Struktur, Harmonie. Also ich finde schon, dass da entsteht was. Ne? Und 44 Punkte gegen die Raiders zu machen, das musst du erstmal machen. Ne? Das musst du hinkriegen.
Und die brauchten eigentlich nur 2 Quarters dafür. 20 im zweiten, 20 im dritten und erstes und viertes haben sie einfach offen gelassen. Ja. Andersrum übrigens Las Vegas, 3 im ersten, 3 im vierten. Ich meine, finde ich diese Skorigami-Sachen ganz witzig. Also das sieht schon ganz lustig aus.
Ja, ich finde, du siehst aber schon, wenn du die beiden Teams spielen siehst, das ist schon ein Riesenunterschied und Pete Carroll hat einen Haufen Arbeit vor sich in Las Vegas. Also das ist vom Personal her ist das ein Riesenunterschied. Die Colts wirken sehr kompakt. Die spielen, haben einen sportlichen Standard, den sie runterspielen. Also selbst wenn sie nicht gut spielen, sind sie trotzdem unheimlich schwer zu schlagen und das ist immer ein Prädikat für ein klasse Team. Und die Raiders, das ist Stückwerk für mich. Das ist alles nicht wirklich. Na, Geno Smith sieht überfordert aus. Ich meine, sie haben zwar Zahlen, sie haben ihre Stats und so, aber in dem Spiel war einfach optisch zu sehen, auch an der Goal-Line dann wie sie scoren. Geht ja auch immer um die Art, wie du scorst. Hast du Antworten darauf? Kaum Gegenwehr. Das sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus, was die Colts da machen. Und die sehen sehr kompakt aus für mich als das eines der kompletten Teams. Und die wirken im Moment, wenn der Injury-Bug an ihnen vorbeigeht, werden die weit, weit, weit gehen in der Postseason. Also ganz sicher.
Wir haben ja auch eine tolle Verteilung der Yards in der Offense. Ne? Also da ist nichts, wo du sagst, oh, da ist einer mit 100 Yards oder so, sondern die verteilen, Jones verteilt die Bälle wirklich gut, sehr intelligent, schwer zu covern, denke ich, ne?
Haben wir schon mal besprochen, dass er, glaube ich, in der letzten Woche davor hatte 8 oder 9 Targets gehabt, verschiedene. Ja. Das ist schon beeindruckend.
Ja, diese Woche, glaube ich, der ganz große Unterschied, also nicht nur Third Down, super stark, 8 von 10. Da waren die Raiders mit 8 von 14 nicht ganz so gut. Aber die Red Zone ist krass. Die Raiders 0 von 4 in der Red Zone, haben keinen einzigen Touchdown gemacht. Jetzt können wir überlegen, die Colts von 6, wie viel haben sie hingekriegt? 6 Stück.
6 alle, ja, oder?
6 alle.
Genau. Also am Ende ist das ja eine Effizienz. Die punten nicht, gefühlt. Machen keine Turnover und sind effizient in der Red Zone. Mit eben dem Jonathan Taylor, mit gutem Blocking, mit einer guten O-Line. Also man hat auch gesehen, wie die gefeiert haben. Also es war am Ende merkbar, dass die irgendwie sehr, sehr gute Unit da vorne sind. Sowohl die O-Line als auch das Running Game und der Quarterback. Also das bringt Spaß, denen zuzugucken. Und wenn man sich anguckt, was haben die für ein Team? Also die Cardinals, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass die nächste Woche wirklich ja Prüfstein sind. Chargers, Titans, Steelers, Falcons und dann die Chiefs vielleicht. Also die Colts haben kein so schweres Programm aus meiner Sicht. Und danach dann Texans, Jaguars, Seahawks, 49ers, Jaguars, Texans. Die ganz großen Kaliber fehlen da vielleicht von den Chiefs abgesehen. Die 49ers aktuell stark, aber ansonsten finde ich das alles machbar. Also die können wirklich gut rausgehen mit, ich weiß es nicht, 3, 4 Niederlagen, wenn es gut läuft.
Aber Daniel, seit diesem Wochenende traue ich mir da gar keine Prognose mehr wirklich abzugeben.
Ja, wir müssen ja ein bisschen, der Nordstern sind aktuell die Colts, wenn man sich das anguckt. Ja, sind ja auch jetzt also punktgleich oder auf der Jagd mit den Bills zusammen nach dem AFC Number One Seed. Also wer weiß,
stimmt,
vielleicht
das stimmt.
Kommen sie da wirklich dicht dran.
Richtig, ja.
Und ich finde auch, also gerade deren Tyler Warren als Tight End an 14 dieses Jahr gepickt, ich finde das unfassbar, was der schon wieder für eine Rolle spielt. Also ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie kommen Rookies da rein? Und gerade Tight End ist ja schon relativ komplex von den Routen. Der muss blocken, der muss Bälle fangen. Und dann guckst du dir an, was hat der bisher geleistet in der Regular Season? Das ist schon, also 23 Receptions nach 5 Spielen, 307 Yards, wenn man so hochrechnet, Viertel der Saison, dann kommt er auf 1200 Yards. hat zwar nur sozusagen einen Touchdown bisher, aber das kann ja relativ schnell noch kommen. Das sind schon also beeindruckende Zahlen für einen Rookie Tight End aus meiner Sicht.
Ist denn diese Woche auch ein NFL-Rekord gebrochen worden? Von dem Rams-Spieler?
In welcher Richtung? Die
Receptions, glaube ich, ne? Hat nicht ein Rams-Wide Receiver 50
Puka Nacua, Catches. Das war letzte Woche. Bitte? Du meinst den Puka Nacua-Rekord,
ja, genau,
meinst du,
ja,
oder?
Puka Nacua, ja.
Ich glaube, das war die Woche vorher schon, aber...
Okay.
Ja, ich finde die stark, makes, ne? History again. Also am Ende, ja, der glaube ich, also er brauchte acht Catches noch, um den Rekord zu haben in so und so viel Spielen, dann was haben. Aber ja, definitiv auch der sehr beeindruckend. Also first wide receiver with 50 Catches in first 5 games of an NFL season. Das war Puka Nacua.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich das einsortiere, Martin, in diese Tyler Warren-Diskussion, aber das, ich nehme es gerne mit, Puka Nacua.
Nein, mir fällt eben auf, dass diese Statistiken in der NFL einfach so genau sind und dass diese Rekorde immer wieder getoppt werden. Und da sehe ich jetzt...
Was aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir mehr Spiele irgendwann bekommen.
Ja, das natürlich auch, ja, klar.
Ja, das also ich finde, ganz viel von den Statistiken gehen einfach nur auf die Geschichte, es sind jetzt plötzlich 17 Spiele und nicht mehr 14, wie teilweise zu Zeiten von großen Superstars. Ja. So, wir haben noch ein paar Entscheidungen zu treffen. König der Woche, wen würdet ihr vorstellen als besten Spieler des Spieltags? Shuan, du bist dran diesmal wieder.
Ich bin Defense-Coach. Ich fand, das wird keine sehr populäre Entscheidung sein, aber von meiner Seite aus, ich war so beeindruckt von Patrick Surtain von den Broncos. Wenn du dir dieses Spiel anschaust, was der da gemacht hat und wie, ich fand, das war so ein Spiel, wo er mir auffiel als jemand, der schwebte über, also das ist ein klasse Defensive Back. Und ich finde, da waren so Aktionen, wo er so ganz lässig seine Hand dazwischen Ball weggeschlagen, wo du denkst, wie kann man so eine Nerven haben? Es geht um die Art, wie der Junge spielt. Da war es Second Leading Tackler in seinem Team. Das war ein toller Sieg gegen die Eagles. Und er sah gegen die Eagles in keinster Weise überfordert aus. Er war im Gegenteil. Er war jemand, der total under control war, der auch ein, zwei beschissene Calls gegen sich bekommen hat, die überhaupt nicht stimmen. Ich wollte
gerade sagen, der hat eine DPI bekommen in der Red Zone. Die war schon bitter. Also.
Bittere und totaler Horse. Entschuldigt mein French, ja, totaler Horseshit, ja. Und ich finde einfach, dass der mir aufgefallen ist an diesem Wochenende, dass der einfach ein Spieler ist, der ist above average auf seiner Position, ein Experte in seiner Position. Und ich schätze ihn jetzt als einen der Top Defensive Backs, weil das war eine gute Challenge, das war der Super Bowl Champion, der kommt und er war in totaler Kontrolle und er war mit seinen Pass Breaks, Breakups einer der Garanten, dass die Broncos dieses Spiel gewonnen haben und der ist für mich der Spieler der Woche, weil der gechallenged wurde und die Eagles waren in the house und er hat es trotzdem gemacht.
Martin?
Boah, ich habe ganz viele diese Woche, ich muss mich echt entscheiden. Ne? Also
darfst du mal nur einen nehmen.
Ja, dann gehe ich mal weg von meinen Quarterbacks und fand Dix bei den Patriots wirklich gut. Ansonsten wäre es wieder ein Quarterback geworden, aber die 10 Catches, die er, glaube ich, hatte, und ich fand, er hat die Offense so mitgetragen. Und das ist ja eh so ein bisschen immer noch ein bisschen Problemkind bei den Patriots. Aber mit seinen 10 Catches und ich glaube 140 Yards oder sowas hat er gemacht. Da hat er, also das ist schon ein Riesenanteil an dem Sieg von der Mannschaft, dass du immer als Anspielstation funktionierst, dass du, die anderen sind ja nicht doof, die covern dich ja nochmal viel strenger, viel enger und trotzdem so eine Leistung ablieferst und damit deine Offense immer am Laufen hältst, muss ich sagen. Also würde ich diese Woche auch mal weggehen von meinem Quarterback denken und den Dix nehmen.
Ich nehme auch einen Offensivspieler und es wird diese Woche dann kein Quarterback. Ich würde Rico Dowdle von den Carolina Panthers nehmen. 206 Yards Rushing, 23 Carries, ein Touchdown, einmal 53 Yards weit gelaufen. Das sah echt extrem gut aus. Hat im Receiving noch 3 Bälle gefangen für, glaube ich, 28 Yards. Also sehr, sehr beeindruckender Typ, der für mich der Schlüssel war. Also Bryce Young hat okay gespielt, 19 von 30 angebracht, hat eine Interception geworfen. Aber Rico Dowdle, der hat am Ende, und Chuba Hubbard ist ja verletzt, ist nicht dabei gewesen, der hat dafür gesorgt, dass die Carolina Panthers am Ende gegen die Dolphins gewinnen, 2-3 stehen, 2-0 zu Hause. Die haben noch kein Spiel zu Hause verloren. Also auch das war für mich eine sehr beeindruckende Thematik. Aber Rico Dowdle hat, glaube ich, letzte Saison noch bei den Dallas Cowboys gespielt, hat sich da nie so richtig durchgesetzt und jetzt bei den Carolina Panthers eben wirklich eine spannende Entwicklung genommen für alle Fantasy-Owner, die ihn aufgestellt haben. Chapeau, der wird euch wahrscheinlich den Spieltag gewonnen haben. Und ja, das finde ich schön. Also kein Quarterback dieses Jahr. Wir nehmen die mit. Ihr könnt abstimmen auf Instagram und dann wissen wir Dienstagabend, wissen wir, wer den König der Woche präsentiert von König Pilsener gewonnen hat. Und da würde ich gerne noch einmal drüber reden. Wir haben auch den Playoff-Eliminator und da sind jetzt draußen die Dolphins, die Browns, die Saints, die Titans. Wir brauchen einen fünften Namen. Ich weiß, es ist nicht einfacher geworden mit den ganzen Überraschungssiegen. Martin, da fängst du jetzt an. Wen siehst du nicht in den Playoffs?
Ich lehne mich da ganz weit aus dem Fenster, aber ich glaube, die Cardinals werden es nicht schaffen. Am Ende werden sie es nicht schaffen.
Ah, sehr schön. Mal so ein bisschen überraschender neuer Name da drin.
Weil die Spirale falsch rumläuft. Also wenn ich denke, dass die Teams, die jetzt langsam gewinnen, die ersten verloren haben und gewinnen, dass dieses Fahrtaufnehmen besser ist und die Cardinals haben super begonnen und diese Abwärtsspirale, ich glaube nicht, dass sich die davon erholen. Mit dem Programm, das sie haben, wird schwierig. Und ich glaube, sie werden es nicht in die Playoffs schaffen.
Wen hatten wir bis jetzt?
Wir hatten bisher die Dolphins, die Browns, die Saints und die Titans. Ja. Beide New Yorker Teams zum Beispiel noch drin schon.
Ja, aber ich glaube, da gibt es ein Team weiter Richtung Kalifornien. Kurz davor in der Wüste, das ist in Las Vegas. Das ist hopeless. Es bricht mir das Herz, weil ich habe ein Soft Space und hier sind die Raiders. Aber das sind andere Raiders hier. Aber ich glaube, die haben keine Chance. Die, nach letzter Woche muss ich ganz ehrlich sagen, also ich muss euch ja auch nicht anlügen da draußen. Also die Raiders sind stinky, stinky, kaka, kaka und da können wir nichts dran ändern.
Ich finde es ganz spannend. Es gibt ja so diese statistischen Sachen. Die NFC West sind alle Teams, also auch die Cardinals, positive Point Differential. Und auf der anderen Seite haben wir die AFC North, Steelers, Bengals, Ravens, Browns, alle negativer Point Differential. Also so schnell können auch Unterschiede sein. Für mich ist es relativ klar. Also die New York Jets stehen 0-5, sind, glaube ich, das einzige Team, was noch keinen einzigen Sieg hat. Hallo Justin Fields. Auch wenn er wieder gut bei Fantasy gepunktet hat, im echten Football war das gar nichts. Und ich glaube, die Jets müssen jetzt einmal rausfliegen. Ich bitte darum, bitte nimmt die Jets endlich aus diesem Playoff-Rennen raus. Sehr schön. Topspiel der Folgewoche. Nochmal ganz kurz, was ist euer Topspiel? Habt ihr ein Spiel, was das? Ich bin im Stadion, ich sehe die Chiefs gegen die Lions. Das ist natürlich mein Topspiel. Ich bin nächste Woche nicht dabei, also freut euch auf Stolle hier mit Martin und Schuan. Ihr beide noch ganz kurz. Was ist denn euer Topspiel der folgenden Woche?
Da überraschte mich jetzt.
Ja, ein bisschen müssen wir auch mal euch auf den falschen Fuß erwischen.
Also ich nehme die 49ers gegen die Buccaneers. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes und für beide Teams auch ein wegweisendes Spiel, finde ich.
Sehr gut. Schuan?
Ja. Lions Chiefs. Sorry, das ist für mich ja ein krasses Spiel. Da freue ich mich übrigens schon sehr drauf. Aber 49ers hier, Bucks ist natürlich auch eine Bears Commanders. Ja, also da sind ein, zwei, die mir wirklich gefallen. Ja, mal sehen. Aber auf jeden Fall Chiefs, besonders jetzt, weil ich ja hoffe, dass die sich vielleicht erholt haben wieder. Wir haben ja so viel Gülle über sie ausgekippt und ich bin da auch
hoffst,
schuldig.
Dass sie sich dass sie sich wieder reinfallen ins Loch.
Nein. Ich bin ja nicht. Also ich bin ja jemand, der auch Leistung anerkennt. Und ich fand es schon schade, dass die jetzt ihren Run auf den Super Bowl jetzt höchstwahrscheinlich vergessen können dieses Jahr. Aber sie raufen sich zusammen. Und das ist ein guter Gradmesser jetzt übrigens.
Ja, auf alle Fälle.
Definitiv. Ich werde laut sein, damit Jared Goff sein eigenes Wort nicht hören kann. Also das lauteste Stadion der NFL. Wir versuchen die 144,2 Dezibel zu erreichen. Aber mal gucken. Also ich bin sehr gespannt. Ich sitze irgendwo ganz weit oben. Also so ein bisschen sehe ich taktisch ein bisschen was. Und in zwei Wochen kann ich darüber berichten, was ich gelernt habe. Dann wünsche ich euch erstmal...
Nosebleed-Bleachern bist du, ja?
Ja, wenn dann mal ein bisschen was mitbekommen. Ich glaube optisch, also das Schöne ist, dass ich nicht um 2:20 Uhr nachts sehen muss, sondern US-Zeit dann schon ein bisschen entspannter bin. Gleichzeitig ist das ein Spiel, was man auch gerne im Fernsehen gucken kann. Ich glaube, das bringt Spaß, weil das taktisch sehr, sehr, sehr schön wird. Im Stadion ist dann ja schon nochmal eine andere Art und Weise. Sehr viel emotionaler, aber nicht so viel sichtbar, nicht Wiederholungen sehen, nicht erkennen, was da gerade passiert. Das ist, finde ich, immer schon mal was eine andere Art und Weise. Ich bin bekennender NFL im Fernsehen-Gucker.
Ja. Ich freue mich für dich, wird toll.
Ja. Sehr schön. Dann danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Und ja, freut euch auf nächste Woche. Und wir hören uns dann in 2 Wochen Dienstagmorgen wieder, wie gehabt.
Jawohl. Bis dann. Viel Spaß in den USA. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.